Also ich versuche wirklich sachlich zu argumentieren, auch wenn natürlich in dem Beitrag Emotionen genutzt wird. Wenn man sich jedes Mal wieder denkt, wie kann das eigentlich sein, dass mein Kalender so voll ist und so wenig bei rumkommt, liegt es an mir, bin ich das Problem? Und wir sagen, nee, das Problem ist, dass das deckt sich sehr mit meiner Erfahrung bei uns selber in der Agentur damals. Also finde ich richtig gut, und das ist vielleicht auch nochmal so eine Kernbotschaft unseres gemeinsamen Podcasts hier, die wir rausstellen können. Beschäftigt euch, und da auch wieder, das ist die Zielgruppe, und dann auch, was für Kontaktpunkte möchtet ihr denn eigentlich haben? So, was ist die konkrete Erwartungshaltung? Und dann ist genauso, wie du gerade gesagt hast, Marco, eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Da gibt es keine Blaupause, sondern da gibt es sehr viele Wege, die nach Rom führen.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch auf der Plattform Ihrer Wahl und bewerten Sie ihn, denn das würde mich A, sehr freuen und B, auch beim Podcast-Algorithmus helfen. Kommen wir jetzt zu meinem heutigen Gast, und ChatGPT sagt dazu: Heute sprechen wir über die Zukunft der Versicherungsbranche, und zwar durch die Linse der künstlichen Intelligenz. Unser Gast arbeitet unter anderem für ein Unternehmen, das generative KI-Lösungen speziell für die Finanz- und Versicherungsbranche entwickelt. Dann, das kommt jetzt wieder von mir, außerdem ist er noch eine bekannte Branchenstimme und Host im einzigen Podcast auf der ganzen großen Welt, bei dem ich zu Gast war. Das waren übrigens seine Worte, nicht meine. Und ich spreche also heute mit dem Host des FutureWinds Podcasts, dem Growth Partner bei Dreifach AI und dem Gründer von Yumata Consulting. Und die Rede ist natürlich von Maximilian Schroll aus Donauwörth. Hi Max, schön, dass du da bist.
Hey Marco, sehr, sehr schön hier zu sein. Was für eine geile Anmoderation. Vielen Dank.
Ja? Ja, wie ist es denn so? Ich war ja neulich bei dir im Podcast. Wie ist es denn so auf der anderen Seite für dich?
Boah, also für mich ist es nicht das allererste Mal. Ich hatte schon mal das Vergnügen, mit Philipp Neute im Versicherungswelt im Wandel-Podcast sprechen zu dürfen. Es ist trotzdem total komisch. Also ich bin schon gespannt, wie sie es jetzt fortsetzt. Ich glaube, das wird wie bei unserem Gespräch im Futurance-Podcast sein. Man hat irgendwie so die ersten ein, zwei Minuten ein bisschen Gewöhnungszeit, die man braucht. Und dann ist es wie immer, wenn wir beide sprechen, Marco, einfach ein sehr natürliches Gespräch. Und da freue ich mich extrem drauf.
Ja, ich mich auch. Und wir haben es heute, ne, also letztes Mal hast du ein bisschen durchs Gespräch geführt. Heute führe ich halt ein bisschen durchs Gespräch. Meine zweite Frage mal kurz vorab ist noch: Was hältst du von der ChatGPT-Zusammenfassung von Dreifach AI? Ich lese dir, weil der hat mir noch ein bisschen längere Sachen geschrieben. Dachte ich mir, das nehme ich mal raus. Ich frage dich mal, was du davon hältst, wenn ChatGPT sagt, was ist Dreifach AI? Und dann sagen die, mit ihrem Fokus auf Potenzialanalysen, Prototypenentwicklung und technische Umsetzung sind sie ein Vorreiter, wenn es darum geht, komplexe Prozesse zu vereinfachen und die Branche auf die nächste Stufe zu heben. Dabei arbeiten sie nicht nur innovativ, sondern auch eng mit Partnern zusammen, um maßgeschneiderte, zuverlässige Lösungen zu liefern.
Da ist viel Wahres dabei. Es ist an mancher Stelle vielleicht etwas unpräzise, was uns aber wiederum sagt, wir müssen einfach an dieser Positionierung, was aber uns ehrlich gesagt auch klar ist, in der Spitze auch noch arbeiten. Ist auch ein Thema, auf das wir vielleicht später noch zu sprechen kommen, wenn es auch um das Thema Positionierung geht. Trifft aber den Kern des Ganzen schon sehr gut. Ich würde sagen, wenn man es ganz einfach runterbrechen will, Dreifach AI macht generative KI-Lösungen für Versicherungsmakler. Das mal als Überbegriff. Und da entwickeln wir sowohl selber als auch wir bieten Managed Services an. Und ich glaube, das, was diese Zielgruppe auszeichnet für uns und da auch natürlich aus meinem Weg in der Zusammenarbeit mit Vermittlern kommend, selber aus dem Agenturvertrieb von einem großen Versicherer kommend, wenn du halt eins nicht hast, dann ist es Zeit. Deswegen sagen wir auch, wir möchten jetzt nicht neue Tools entwickeln, die dann jeder selber verwenden kann, sondern wir haben eigentlich den Anspruch, den höchsten Service-Standard, die bestmögliche Qualität an Leads und das stärkste organische Wachstum zu generieren. Und das können wir in der Form nur liefern, weil wir eben auf diese AI-Tools bei uns intern auch setzen und uns für uns die Prozesse auch so gebaut haben, dass wir wissen, da kommt dann auch der beste Mix aus Qualität und aus Individualität mit rein.
Wir kommen zu Dreifach AI, kommen wir später noch. Ich habe auch das Geile, ich habe einfach auch gesagt, dann weil du kennst ja auch, wenn du mit ChatGPT redest, wenn man dem irgendwas sagt, fabulieren die ja häufig. Ne? Dann habe ich gedacht, so, ist das wirklich wahr, was du da sagst? Das habe ich geschrieben, also ja, also nochmal explizit auf die, auf eure Webseite verlinkt, so im Sinne von ja, das habe ich von dort und von dort. Ich meine so, okay, hat zumindest nicht fabuliert. Hat das von euch, also von eurer Webseite gezogen, muss man sagen.
So ist es.
Sehr geil. Ja, aber das war gerade so Vorgespräch, ganz kurz. Wir kommen erstmal jetzt Ne, wir kommen zu dem, was wir gerade hatten, kommen wir später noch. Erstmal bitte ich ja meine Gäste immer, auch wenn dich halt wahrscheinlich schon sehr, sehr, oder mit Sicherheit sehr viele kennen. Ist ja meine erste Bitte an meine Gäste, stell dich mal vor mit drei Hashtags und erklär mal, warum die zu dir passen.
Oh, das ist sehr, sehr gut. Die Frage, die kenne ich natürlich als treuer Königsmacher-Hörer. Hashtag 1, Netzwerker. Hashtag 2, kooperativ. Und Hashtag 3, Sendungsbewusstsein. Ich weiß nicht, ob das alles für sich selbst so selbsterklärend ist. Ansonsten liefere ich gerne natürlich Erklärungen mit.
Netzwerke kooperativ bestimmt. Was ist Sendungsbewusstsein, weil du Podcaster bist oder?
Ja, ich würde mich schon auch als jemanden bezeichnen, der sich zu vielen Gedanken macht und auch versucht, sich eine differenzierte Meinung zu bilden. Ich glaube, ich bin auch jemand, der versucht, da im Diskurs irgendwo mal Brücken zu bauen. Aber dafür bin ich mir halt auch im Klaren, muss ich selber senden. Und deswegen habe ich da auch eine große Freude dran, wirklich diese Sachen, ob es jetzt Textsachen sind. Ich habe jetzt zuletzt so zweimal so Fachbeiträge oder Meinungsbeiträge vielmehr auf LinkedIn veröffentlicht, die ein bisschen länger waren. War auch überrascht, ehrlich gesagt, davon, wie viele es dann doch gelesen haben und auch wie viel Engagement es erzeugt hat, auch vor allem in den Direktnachrichten, weniger jetzt auf der Kommentar- und Interaktionsseite oder Like-Seite, aber überdurchschnittlich viele direkte Nachrichten. Habe sogar zwei Anrufe bekommen, die das zum Anlass
Ach
genommen
so.
haben. Also ich bin mir da sehr bewusst darüber, dass man mit manchen Themen natürlich auch mehr Aufmerksamkeit erzeugt, auch wenn die vielleicht mit dem eigentlichen Geschäft, das man so macht, nichts zu tun haben, sondern wenn es einfach eine eigene, in dem Fall jetzt zum Beispiel politische Position oder eine Position, gut, das hat wieder mit meinem Geschäft zu tun, zum Thema Zielgruppe, in Anführungszeichen, das ist wichtig, Zielgruppe Generation Z, was halt Humbug ist. Genau, das verstehe ich unter Sendungsbewusstsein. Und ja, ich rede sehr gern, wie man vielleicht schon gemerkt hat.
Aber das mit dem politischen Beitrag, das habe ich auch, ich gehöre auch zu den Lesern, das war wirklich ein Artikel, ne? Also war ein LinkedIn-Artikel quasi zum Thema, du hast über die FDP geschrieben, was dein Problem gerade mit der FDP ist.
Ganz
Also,
genau.
und ich dachte mir so, okay, weil also ich habe für mich entschieden, okay, ich tue nicht über politische Sachen, wo ich denke, so, das sind alles Dinge, die ich einfach nicht öffentlich mache, weil ich denke mir so, das ist für mich, ist nicht mein will ich nicht veröffentlichen, sowas, ne? Und jetzt frage ich auch gerade, wenn du meinst, du hast Anruf bekommen, hat dich die FDP angerufen oder hast du quasi aus der Branche Anruf bekommen? Weil du hast ja gesagt, du weißt nicht, wo du hin sollst und irgendwer hat drin geschrieben, dass aber was die freien liberalen Sozialen Demokraten oder also die
Die
freien,
sozialen Liberalen, genau.
genau,
Also
die
die
waren's.
Sozialliberalen, liberale Demokraten heißt die Partei, genau.
Genau.
Also liberale Demokraten, das ist eine Kleinstpartei. Da hat mich tatsächlich auch jemand von denen direkt kontaktiert, mit dem spreche ich auch,
Ah.
weil ich es auch ernst meine. Also für mich, ich bin wirklich überzeugter Liberaler, aber für mich hat das, was wir jetzt da leider das letzte Jahrzehnt auch gesehen haben, sich immer weiter entfernt von den liberalen Grundsätzen, von denen ich überzeugt bin, dass die für unsere freiheitliche Art zusammenzuleben, für unsere Marktwirtschaft und für unsere Zukunft wirklich essentiell sind. Und deswegen fühle ich mich verraten von dieser Partei. So vehement bin ich da jetzt mal. Und bin aber auch offen, da mich sehr stark zu engagieren. Ich glaube, da geht es vielen so, auch vielen, mit denen ich gesprochen habe, die auch politisch so ein bisschen heimatlos sind. Die Akteure, die jetzt gerade aber das ganze Geschehen bestimmen, das sind nicht die richtigen dafür. Es gibt in dieser Partei sehr viele gute Leute auch. Und da könnte man mit Sicherheit auch eine gute, schlagkräftige Partei, die vielleicht mal wieder 5 Jahre braucht, um sich zu gesunden, auf die Beine stellen. Aber ich glaube, dieser Wechsel, der wird wahrscheinlich nicht vollzogen werden. Da sind die Machtinteressen der einzelnen Leute viel zu groß, die Netzwerke viel zu stark. Aber da braucht man, glaube ich, nicht
Ja.
tiefer eintauchen.
Nee, nee. Das war, weil ich fand es so interessant, das war auch so, weil es gab auch keinen, also ich habe es nur ganz grob überflogen, also ich habe den Text habe ich überflogen, aber auch bei den Kommentaren dachte ich mir so, gut, es gab auch gar kein groß, also nicht Hate oder irgendwas sowas, also es war einfach, oder gab es, also gab es dann persönlich Hate oder gab es allgemein so
Nee, Hate
nicht,
nicht.
nicht?
Widerspruch gibt es dann so manchmal, aber
Na gut,
eher, also
okay.
ich glaube, wenn man, also ich versuche wirklich sachlich zu argumentieren, auch wenn natürlich in dem Beitrag Emotion genutzt wird, um erstmal die Leute dazu zu bringen, das zu lesen. Das ist ganz klar, das hatten wir bei uns bei
Ja.
Children's im Gespräch auch. Wie schaffen wir das, diese Relevanz zu erzeugen? Das sehe ich auch selber immer wieder, das funktioniert, aber der eigentliche Artikel, der ist zwar mit einer polemischen Note, aber er ist auf alle Fälle sehr sachorientiert geschrieben. Es werden
Das
sehr, sehr
schwache
viele
auch.
Fakten genannt. Und ich glaube, das ist immer eine gute Grundlage, um entweder eine sehr sachliche Kritik drauf zu bekommen, was total begrüßenswert ist, weil ich habe nicht die Deutungshoheit. So, ich maße mir nicht an, dass meine Meinung die richtige ist, sondern es ist einfach meine Meinung und ich bin offen, die anzupassen und weiterzuentwickeln, wenn ich gute Argumente höre. Deswegen ist auch so Hate so ein Begriff. Natürlich gibt es das, aber ich glaube, vor allem im Business-Kontext, da müssen sich alle so ein bisschen vielleicht entweder ein dickeres Fell zulegen oder sich mal hinterfragen, ob der Content, den sie produzieren, vielleicht dafür sorgt, dass Leute nur mit Wut drauf reagieren können, ja, was auch eine Strategie sein kann, aber das muss dann wieder zur Personenmarke, zur Zielgruppe passen und so weiter und so fort.
Aber dann schon mal unsere Zuhörer schon mal den ersten Tipp quasi auch mitbekommen, ne? Wo du sagst, okay, du kannst auch politisch, du kannst auch relativ kontrovers, wir hatten halt wirklich schon eine Polemik gesagt, so eine Abrechnung, aber es war halt einfach, aber das kann man trotzdem machen. Und ich finde auch, es war halt sehr sachlich, es war polemisch, klar, es war einfach zu sagen, okay, das gefällt mir nicht, das finde ich schlimm und so weiter und so fort. Aber es funktioniert, das geht also auch, muss man festhalten schon mal. Gut, dann haben wir nach den Hashtags kommt jetzt das Emoji. Was für ein Emoji passt denn oder welche Emojis passen zu dir und warum?
Ich verwende auf jeden Fall sehr, sehr viel die beiden Hände nach oben. Das finde ich gut. Insgesamt viele Hände in meinen Emojis, glaube ich. Reduziere mich ehrlich gesagt fast am meisten auf die. Deswegen würde ich da diesen Kreis Super Emoji würde ich mit reinnehmen. Den sende ich gerne. Und auch diesen beiden Hände hoch.
diese Daumen-Zeigefingerkreis, ne?
Ja, genau.
Was bedeuten die für dich? Also die sind okay, verstehe ich. Was bedeuten die Hände nach oben? Party feiern oder?
ist ein gewisser Enthusiasmus, der da für mich immer mitstrahlt. Also ich glaube, was ich jetzt gelernt habe über die 7 Jahre, die ich jetzt in der Branche bin, man kann hier mit emotionaler Intelligenz wirklich sehr viel bewegen. Und ich glaube, dafür gehört aber dazu, dass man Schlagwort ohne Ende, da können wir gerne auch noch genau darauf eingehen, was eigentlich bedeutet, aber Authentizität, also wirklich diese Begeisterungsfähigkeit, die für mich da persönlich drinsteckt, die empfinde ich auch in den Momenten. Also das ist schon so, dass ich da glaube, diese Begeisterung für die Themen, die muss sich auch übertragen und für mich persönlich, das heißt nicht, dass das für die anderen natürlich so wahrgenommen wird, aber wenn ich in dem Moment diese Emojis verwende, denke ich mir schon, ey, das ist gerade entweder einfach geil, ich finde einen Vorschlag von jemandem zum Beispiel gut und ich mir ist wichtig, auch Anerkennung, anderen einfach Anerkennung zu geben für die Sachen, die sie gut machen. Und da ist zum Beispiel dieser Fingerspitzenkreis-Emoji ein sehr guter dafür, weil der kurz und knapp eigentlich verstärkt nochmal, hey, das ist richtig on point, was du gerade gesagt hast oder da erarbeitet hast. Und ja, genau.
Sehr gut, sehr schön. Dann kommen wir jetzt mal zu 4 Kurzfragen. Entweder oder, wo du sagst, was und warum.
Ja.
Ne, das erste ist Hörbuch oder Buch?
Buch.
Weil, warum nicht Hörbuch?
Weil ich super gerne in die Bücher reinschreibe. Also wenn ich mir so richtig Zeit nehme für ein Buch, das passiert gerade nicht so oft, wie ich es gerne machen würde. Das mache ich vielleicht mit einem Buch gerade im Halbjahr ernsthafterweise, wo ich wirklich sage, okay, da gehe ich in diese krasse Auseinandersetzung. Ansonsten lese ich es eher weg oder höre zwischendurch auch Hörbücher. Das ist für manche Themen super gut, aber wenn es um so Sachbücher geht, wo ich wirklich sage, ich habe den Anspruch, da was zu verstehen und ich weiß, die Person hat sich mit einem Thema, das super relevant ist, sehr viel auseinandergesetzt, dann muss ich mir die Zeit nehmen, quasi diese Kommunikation, die mir die Person da zur Verfügung stellt, über das Medium Buch auch zu nutzen, um damit aber auch in den Dialog zu gehen. So, deswegen, glaube ich, sind Bücher da fast unschlagbar, weil bei Hörbüchern und Podcasts, die schaffen das ja auch, dass sie den Denkprozess anstoßen bei einem. Aber das Problem ist, klar, ich denke drüber nach, aber ich verpasse in dem Moment das, was danach noch kommt, im schlimmsten Fall, was der Autor oder der Erzähler, die Erzählerin da dann gerade vorliest. Und deswegen bin ich für diese ganz tiefe Auseinandersetzung auf alle Fälle ein Buchfreund.
Ah, okay. Was für ein Sachbuch liest du gerade? Also du sagst, du machst auf eins in der Hälfte, im halben Jahr auf eins maximal, weil Zeit.
Genau, ich lese gerade von Steffen Mau, also zieht sich jetzt auch schon ehrlicherweise echt ein bisschen länger, eine Studie, über die hatten wir auch kurz gesprochen, eine sehr groß angelegte Studie, wo es auch um die Frage im Endeffekt geht, wie ist unsere Gesellschaft wirklich so polarisiert? Also diese ganzen Narrative, die quasi in der Öffentlichkeit, die wir alle kennen. Wir sind so polarisiert, es geht nur noch um die Deutungshoheit und so weiter und so fort. Wie sieht es denn wirklich in der Bevölkerung aus? Und das ist so eine der Erkenntnisse. Also ich bin tatsächlich nicht so weit bei dem Buch, obwohl es jetzt schon wahrscheinlich meinen Halbjahresrahmen gesprengt hat, wie ich es gerne wäre. Habe mich viel mit der Auseinandersetzung mit dem Buch auch befasst, habe auch also alles schon mal, sage ich mal, durchgelesen, aber die wirkliche Auseinandersetzung, ich will wirklich verstehen, was da jetzt drin steht, die findet immer noch statt. Ist aber auch was, wo ich ehrlich sagen muss, fällt mir natürlich auch nach langen Arbeitstagen und vollen Wochenenden schwer manchmal die Motivation dafür zu finden. Und ich weiß aber, dass es eigentlich schlecht ist, weil man, also es geht mir zumindest so, ich lerne unglaublich viel in dieser Auseinandersetzung mit den Büchern, weil ich halt mir auch den Raum und die Zeit zugestehe, mir die Frage zu stellen, was hat sich der Autor dabei gedacht so und was steckt denn eigentlich als hinter solchen Absätzen, ja.
Ah, okay, spannend. Habe ich eine Reihe auf dem Schirm, aber das klingt zumindest interessant, das Buch. Dann kommen wir, zweite Frage. Ist Pizza oder Pasta?
Auch schwierig. Ich würde sagen, Pasta.
Weil einfacher oder?
Ja, weil so universal irgendwie. Also du kannst so viel geile Sachen damit machen. Du kannst es in so viele Gerichte irgendwo mit einbauen. Ist quasi von der Anpassungsfähigkeit nochmal einen Tick höher. Also du kannst super viel damit experimentieren. Da finde ich es Pizza limitierter. Ist ein Klassiker, geht immer. Aber ich glaube, als experimentierfreudiger Mensch muss ich da fast Pasta sagen.
Gut. Drittes ist Rap oder Rock?
Boah, auch schwierig. Also, das, Marco, du stellst mir die wesentlichen Fragen.
Ja, hier geht es
Scheiße.
nicht um Spaß, hier geht es um die elementaren Dinge. Rap oder Rock?
So ist es. Rock.
Und was? Welche Richtung? Also welches?
Ja, ich war. Wir nehmen heute am Mittwoch auf. Ich war am Montag bei einem Heavy-Metal-Konzert. Und also While She Sleeps. Ich bin sozialisiert mit Punkrock, mit so Classic Rock. Ich habe aber auch viel Rap gehört. Ich habe viel elektronische Musik auch gehört. Bin da relativ offen, weil ich in viel Musik viele schöne Sachen finden kann. Aber jetzt, wenn ich privat abhänge und Musik höre, dann ist es eigentlich, sind es ganz oft irgendwelche 80s Rockets aus den 70ern teilweise, manchmal auch so Blues-Sachen, die dann nochmal einen Ticken älter sind. Aber ich mag einfach gute Gitarrenriffs und
Ja.
da hat er mich damit.
Sehr gut. Und die letzte Frage ist einfach, Google oder ChatGPT?
Perplexity. Also wenn ich die Suchmaschine vergleiche, für mich ist Perplexity mittlerweile Google auf Steroiden. Man muss es zwar ein bisschen kombinieren mit anderen Plattformen, die man auch so nutzt. Ich nutze auch Google immer noch, aber ist schon irgendwie die Qualität der Suchergebnisse schlechter geworden. Deswegen bin ich da ganz klar Perplexity. Ich finde es cool, dass ChatGPT jetzt auch den Schritt gegangen ist. Hab schon so einen leichten Gewöhnungseffekt bei Perplexity. Deswegen wäre das jetzt meine Antwort, wenn ich mich entscheiden muss, aber
Ah,
ChatGPT.
echt? Aber du sagst, also du findest die Suchergebnisse bei Google sind schlechter geworden und aber dann ist halt so KI, findest du, bringt dir bessere Ergebnisse schon?
Ja,
Ja?
präziser, ist viel präziser. Also ich kann, wenn ich eine gute Frage stelle oder einen guten Prompt schreibe, bekomme ich genau die Ergebnisse, die ich haben will. Und da zum Beispiel auch, also bei dem, was wir auch mit Dreifach machen, diese wirklich Fakten, Informationen mit einer hohen Relevanz, die also aus Quellen kommen, die einfach auch seriös sind, wie zum Beispiel Statistisches Bundesamt, Kriminalstatistiken von öffentlichen Ämtern, Institutionen, Behörden oder auch Studien, die natürlich repräsentativ sind, nach wissenschaftlichen Standards erfolgt sind. Also diesen Fake News Filter zum einen irgendwo drin haben, zum anderen auch dieser ganze unfassbar langgestreckte Blog-Content, dieser, ich sag's mal, generische Content, der da jetzt gerade überall auftaucht, wo jeder eigentlich nur noch versucht, irgendwie das SEO-Game noch weiter kaputt zu machen. Da glaube ich, verlagert sich deswegen ganz viel vom Nutzerverhalten jetzt auf diese neuen Player und ich liebe Perplexity Pro. Das ist das Beste. Auch die normale Version ist schon super geil, aber ja, also bin ich echt ein großer Fan.
Ich finde auch, gerade wo du gerade sagst, es verlagert sich vieles. Das finde ich auch sehr, das finde ich jetzt strange. Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von der Suche bei ChatGPT, weil, was du sagst, du musst halt ganz genau wissen, was du suchst. Also, ne, und wo ich mir denke, okay, wenn du es genau weißt, schon wenn du die Antwort quasi schon vermuten kannst, dann hilft dir das. Aber wenn du echt so zum Einstieg, wenn ich sehe, also, jetzt gerade, wenn ich so, ich habe gerade gestern mit jemandem gesprochen, wo es quasi ging, dass sein 15-jähriger Sohn das auch macht. Und ich denke mir so, wenn du halt noch nicht genau weißt, was da kommt, dann ist einfach, du bist einfach so, du machst dich abhängig von der KI, die dir irgendwas erklärt und du weißt gar nicht, ob das stimmt, was sie sagt. Und das finde ich immer extrem gefährlich gerade, aber ich finde es spannend. Ich sehe auch, es verlagert sich. Ich bin gespannt, wo das in 5 Jahren sein wird.
Safe. Ich erlaube mir da mal ganz kurz eine freche Gegenfrage.
Ja.
Wie ist es denn, also wie blickst du denn auf das Thema Medienkompetenz in dem Kontext? Was müssen wir da, was bekommen wir beide jetzt auch als Podcaster in dem Fall oder als Leute mit Sendungsbewusstsein in der Branche, was bekommen wir da für einen Auftrag mit, wenn es wirklich ums Thema Medienkompetenz geht?
Ich glaube, da bin ich echt so ein bisschen depressiv oder deprimiert. Es ist einfach so, ich habe gerade auch wieder gelesen, einfach die digitale Kompetenz von jungen Leuten schlechter wird, als sie einfach quasi vor, was, so neue Studien, wo einfach sagst du, das heißt ja immer so, wir sagten immer so, ja, die Jungen, die wachsen damit auf und dann können die alles besser. Können die halt gar nicht. Und du musst halt nur, glaube ich, denen, also das kann man denen nur erklären, und zwar in einfachen Beispielen. Ich habe es gerade auch da gestern erklärt, warum ich es gefährlich finde. Und dann eine gute Freundin von mir, die ist Religionslehrerin am Gymnasium. Und die erklärt auch über, und die klärt auch ihre Schüler gerade, wir reden ja von 6-7-Klässlern, ne? Über KI auch und warum die aufpassen müssen, weil nämlich die natürlich sagen so, ja, ich brauche ihnen gar nicht zuhören, kann mir alles eher als die KI sagen, ne? Und dann hat sie einfach, ich weiß nicht mehr genau, was ist für einen, also irgendeine biblische Gestalt, sagen wir jetzt mal Samson, mir fallen gerade nicht so viele ein. Und dann meinetwegen war Samson Samariter zum Beispiel, jetzt zwar eine Speziellerin, aber ja, ich bin nicht so
Ich bin auch nicht
bibelfest.
bibelfest.
Und dann hat sie einfach an dem Beispiel, dann sagt sie, pass auf, fragt mal ChatGPT, war Samson Samariter? Und dann sagt ChatGPT, nein. Und dann sagt sie, ja, und dann fragt jetzt mal, wo in der Bibel steht, dass Samson Samariter ist. Und dann bringt sie genau den richtigen Beispiel, genau den richtigen Artikel. Und dann sagt sie, deswegen dürft ihr nicht auf KI hören. Und das ist, glaube ich, also solche Sachen musst du, glaube ich, jungen Leuten, weißt du, wir Alten müssen einfach den jungen Leuten sowas erklären. Vielleicht darüber kannst du vielleicht ein bisschen Medienkompetenz rüberbringen, im Sinne von zu zeigen, wo du halt, was passiert, wenn du bedingungslos ausgeliefert bist, ne? Wenn du einfach keine Ahnung hast, oder denk einfach an die Anfangszeiten von unseren hier Navigationssystemen, weißt du, wo du super auf den Zeitungen lasst, so ja, wieder jemand mit dem Auto in den Fluss reingefahren, weil der Routenplaner sagte, da ist eine Brücke und da ist gefahren, wo du denkst ja eigentlich als normal denkender Mensch, ja, aber du siehst doch, was da ist. Also,
Ja.
ne? Und sowas ungefähr.
Da kommt mir die Office-Folge in den Kopf. Ich weiß nicht, ob du The Office kennst. Genau, fährt auch, also passiert auch genau das. Aber ich finde es spannend, was du sagst, weil das deckt sich so ein bisschen mit dem Problem, das ich auch aus meiner Berater-Coach-Trainer-Sicht bei ganz vielen Versicherungsunternehmen sehe oder auch bei großen Maklerhäusern, wenn es ums Thema wirklich Training geht. Also wie bringe ich Kompetenzen tatsächlich an den Mann, an die Frau? Es wird sehr, sehr oft dieser theoretische Ansatz gewählt, wo man quasi sehr viel Frontalbeschallung hat und man bekommt irgendwo die Blaupause geliefert, aber man sammelt selber überhaupt keine praktische Erfahrung damit. Also ich kenne es ja selber noch von den Verkaufsseminaren. Natürlich macht man dann mal ein bisschen Rollenspiel und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist wie bei der Schulbildung. Eigentlich richtig gute Didaktik ist, wenn ich problematisiere und das zwar sehr prägnant und die Leute auch selber machen lasse, die müssen sich selber vergegenwärtigen, ist wie beim Verkaufen, müssen sich selber vergegenwärtigen, was ist denn eigentlich mein Problem? Und wieso ist es so relevant, dass ich es löse? Und da kommt dann der zweite Part mit ins Spiel. Ich informiere, also ich gebe nochmal Infos mit rein. Zum Beispiel jetzt in dem Fall Medienkompetenz über Fake News, über Auswirkungen wird man in 20, 30 Jahren wahrscheinlich bessere Beispiele noch haben. Fürchte ich. Ich würde es mir anders wünschen, aber es ist zu befürchten. Um dann wirklich in dieses Training und in den Transfer reinzugehen. Weil das sind, glaube ich, die Sachen, die wirklich wichtig sind, dass ich selber anwende, verstehe, praktisch verstehe. Weil klar gibt es Leute, die können theoretisch lernen, aber das ist nicht die Mehrzahl. Ich glaube, diese praktische Erfahrung ist wahnsinnig wichtig. Dann verinnerliche ich auch Abläufe und sehe vielleicht auch, was macht mir wirklich Spaß, wo bin ich auch wirklich gut und wo will ich vielleicht auch gar nicht gut drin werden. Auch wie beim Verkaufen. Ich muss nicht jeder Zielgruppe alles verkaufen können. Ich hätte zum Beispiel keinen Bock auf B2C-Vertrieb, auch wenn ich weiß, wie es geht. Aber ich hätte keine Lust drauf, sondern für mich ist B2B genau das Richtige. Und ich glaube, da sind die Leitplanken, die in der Branche wie in unserem Bildungssystem gesetzt werden, nicht die richtigen, sondern wir sollten viel mehr auf den praktischen, didaktischen Fokus setzen und viel weniger auf wir erklären euch die Welt und damit ist dann gut.
Weil ich glaube schon, dass das praktisch, dass das theoretisch sogar wichtiger wird, sogar noch in Zukunft, glaube ich. Aber das können wir mal, das machen wir in einem anderen Podcast, wenn wir über Bildungssachen mal reden. Weil ja. Ich finde mich gerade einen guten, weil sonst verlieren wir uns hier, wollen wir kurz mal, ja. Wir müssen, aber ich finde gerade, du hast einen guten Anschluss gehabt, du hast gesagt, mit der Schule. Was wolltest denn du in der Schule werden? Oder wo hast denn du in der Schule gedacht, was du werden möchtest? Ich vermute, es war halt nicht, dass du irgendwas mit KI machst oder dass du einen Podcast machst, weil das war halt dann noch nicht so ganz groß. Was wolltest du mal werden?
Ich bin ja zarte 28, also ich bin ja noch gar nicht so lang aus der Schule draußen. Nein, Spaß, ich habe 2015 mein Abi gemacht und ich war in der Grundschule auf alle Fälle felsenfest davon überzeugt, dass ich Fußballprofi werde. Habe dann leider auch irgendwann außergewöhnlich, hab dann
Außergewöhnlich.
leider auch irgendwann merken müssen, oh, da fehlt es nicht nur am Talent, sondern auch an der Disziplin und an der Einsatzbereitschaft in dem Feld. Das habe ich da damals, glaube ich, als Kind in dem Bereich nicht so ganz gut gekonnt, wie ich es mir eigentlich selber erträumt hätte. Und danach, ich hatte mir auch eine Zeit lang überlegt, Journalist zu werden. Das hat mich auch sehr gereizt oder publizistisch tätig zu sein. Das aber natürlich auch. Also das passt vielleicht am ehesten zu dem Thema Sendungsbewusstsein noch. Aber das ist natürlich super, super, super hart. Auf der anderen Seite haben mich halt Finanzen und Investment sehr, sehr früh auch interessiert schon. Und so kam dann irgendwie die Affinität zu den Themen sowieso. Und wenn, dann wäre es auch in die Richtung Wirtschaftsjournalismus gegangen. Aber so kam es dann, dass ich nach zwei angefangenen Studiengängen, bei denen ich beiden gemerkt habe, erst war Anglistik, Romanistik, da habe ich sehr, 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 sehr schnell gemerkt, dass das nicht das ist, was ich dauerhaft machen will, auch wenn ich andere Sprachen und Kulturen total spannend finde. Und dann habe ich eine Mischung aus Informatik, BWL und Design studiert, was super cool war, weil es mir ein gutes Grundlagenverständnis für viele Sachen vermittelt hat, wo ich aber auch sehr früh, ehrlich gesagt, schon eigentlich nach Semester 1,5 gemerkt habe, ja, nee, ich glaube, das ist auch irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich weiß gar nicht, was ich dann machen soll damit. Die Perspektiven waren für mich dann nicht so klar und habe mich dann nach 3 Semestern dafür entschieden, wieder was anderes zu machen. Und wenn du zweimal ein Studium anfängst und das nicht das Richtige ist, dann merkst du Gott sei Dank irgendwann, okay, vielleicht ist es an der Zeit, mal etwas Praxisnäheres zu machen. Und dann habe ich mich für den Start zur Ausbildung als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen entschieden. Und das war eine sehr, 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 sehr gute Entscheidung.
Und wie bist du dazu gekommen? Kanntest du Leute aus deinem Bereich oder hast du irgendwie aufgrund Affinität zu Finanzen zu sagen, okay, ich will in dem Bereich und Versicherungsbranche passt jetzt oder
Ja,
wie? Ja?
ich hatte immer Bock, irgendwas mit Menschen zu machen, immer irgendwas, wo man auch eine Wirkung hat und Finanzen sowieso, natürlich auch, man kann gutes Geld verdienen, man kann da sehr viele Freiheiten sich auch erarbeiten und mit diesen Freiheiten natürlich dann so umgehen, wie man es möchte. Für mich war nur die Option Bank oder Versicherung und dann habe ich mich zu beidem informiert gehabt und mit Leuten gesprochen und dann dachte ich mir, ach, ich sehe mich nicht ein Jahr lang oder 1,5 Jahre oder 2 Jahre in der Bank rumstehend am Tresen. Und auch wenn es mit Sicherheit super eine super Grundlage ist, also eine Bankausbildung macht man, glaube ich, wenig falsch damit. Aber für mich war klar, ich will gerne raus, ich will in den Vertrieb, ich will mit Leuten in Kontakt sein und Versicherung war da dann genau das Richtige.
Du hast ja, wann hast du die Ausbildung dann gemacht in der Versicherung zum Versicherungskaufmann war es, ne? Ja.
Genau, also ich habe die tatsächlich auch nicht abgeschlossen. Wer hätte es gedacht?
Okay, wir hören einfach nur. Also, das dritte Mal hat die abgeschlossen.
Genau, ich
Aber.
erkenne ein Muster. Nee, ich habe die 2017 angefangen und bin dann 2018 intern ins duale Studium gewechselt. Da hat man
Ah,
mir dann,
okay.
ergo intern, mich sehr, sehr dankbar für, hat man mir dann die Möglichkeit eröffnet, dass ich ins duale Studium wechsle und dann so quasi über Bande doch noch an meinen Bachelor gekommen bin. Das war wirklich eine coole Sache und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich das machen konnte.
Und warum haben, also warum wurde es angeboten, weil du gut warst, aber was genau hast du denn, also du hast ein Jahr lang die Ausbildung gemacht, hast du auch schon Kundenkontakt gehabt oder kam das da später oder wie? Also
Ja,
war es schon.
ich hatte das Glück, ich war die ersten 8 Wochen, war ich in der Regionaldirektion, so von September bis, also ganze September durch und ganzer Oktober durch. Und dann bin ich endlich in die Agenturen gekommen und hatte da auch zuerst eine Agentur, in der ich war für, ich kann es dir gar nicht mehr ganz genau sagen, ich glaube 4, 5 Wochen oder so. Das war ein ganz guter Eindruck, aber da wäre ich eigentlich so Rezeptionist gewesen, ohne dass ich irgendwas ein klares Aufgabengebiet habe. Also völliger Schwachsinn, ehrlich gesagt, so aus einer Ausbildungsperspektive. War ein cooler Agenturist, cooler Typ, aber glaube ich nicht darauf vorbereitet, wie bilde ich jetzt wirklich jemanden aus. Dann war ich noch bei einem älteren Kollegen, der auch, mit dem ich gut klargekommen bin, aber wo auch die Arbeitsweise gar nicht zu mir gepasst hätte, weil alles noch sehr, sehr, sehr analog und auch, ja, ein Ladenbüro, das sehr sehr, sehr, sehr oldschool war und dann hatte ich das Glück, dass ich sehr früh bei mir in die Agentur gekommen bin, in der ich dann auch im duale Studium und so die ganze Zeit war. Es ist eine Unternehmeragentur in bayerischen Schwaben und wirklich ein super, richtig geiler Ausbildungsbetrieb. Also würde ich jederzeit wieder machen und war dann bei denen auch schon, hatte da, also da hast du von Anfang an Kundenkontakt, wirst natürlich auch an die Sachen und Aufgaben Schritt für Schritt drangeführt, arbeitest zuerst relativ viel im Service, lernst die Abläufe kennen, lernst die Produkte kennen, wirst da so mitgenommen und so weiter und so fort. Und so entwickelt sich das dann über die Zeit natürlich, dass man schon, wenn man auch zeigt, dass man das kann, immer mehr Aufgaben übernehmen darf.
Das Spannende ist gerade, weil ich würde mich auch meine Frage, 2017 ist ja gar nicht so lange her eigentlich, aber du hast auch schon gesagt, sie waren auch relativ analog und wir haben vorhin gerade schon ein Vorgespräch, wo ich sagte, mein Blick auf die Branche ist halt immer ein bisschen sehr versaut, weil ich einfach nur mit denen rede, die einfach digital unterwegs sind. Höre aber immer wieder aus Gesprächen, ja, das sind halt maximal 10%, Marco, ne? 90%. Wie war denn dann so 2018 noch so, dass nur die eine, sagst du, war noch sehr, sag mal, klassisch. Also, ne, so wie man es früher. Und die andere, wo du sagst, wo du dich wohlgefühlt hast, war die schon digital? Ging da alles schon so automatisiert oder?
Nee, da würde ich auch sagen, wir hatten jetzt oder haben zwei Agenturleiter, die Agentur, und der eine ist auch schon, gehört zum erfahreneren Teil der Branche und der andere hat auch in Ausbildung in der Agentur gemacht, sich da weiterentwickelt, zum Agenturpartner hochentwickelt und so weiter und so fort. Die hatten da immer so ein bisschen Differenz. Der eine war sehr, sehr papierlastig noch, der andere war schon viel affiner für Digitalisierung und so weiter und so fort. Ich glaube, die Agentur hat es geschafft, einen extrem guten Mix zu finden aus, was ist für die Leute, die in der Agentur arbeiten, das Richtige und was ist für die Kunden das Richtige. Also ich glaube, es gibt gar kein State of the Art, so muss das ausschauen bei einer Agentur, sondern ich glaube, da ist wirklich wichtig zu verstehen, wer sind denn die Leute, die da handeln und wie können wir für die im Endeffekt eine Comfortzone schaffen, weil genau da müssen sie auch sein, um ihre normalen Abläufe, die eben so stattfinden, auch umsetzen zu können, und genauso erfolgreich zu sein, wie sie es jetzt da schon seit Jahren sind. Also die sind nicht extrem digital, sondern ich würde sagen, recht hybrid. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie der aktuelle Stand gerade ist. Das kann ich nicht beurteilen, aber es war damals auf alle Fälle schon so. Und deswegen glaube ich, ist es ein guter Beleg dafür, wie eine Agentur sich trotzdem weiterentwickeln kann, zukunftsfähig sein kann, ohne jetzt sagen zu müssen, wir machen jetzt von heute auf morgen den kompletten Umbruch. Das funktioniert, glaube ich, dann vor allem gut, wenn man einen wirklichen Generationswechsel in so einer Agentur hat und sagt, hey, jetzt nutzen wir diese Zeit der Veränderung, um da auch gleich diese Veränderung auf einer Infrastrukturseite mitzutragen. Ansonsten, glaube ich, muss das ein Prozess sein, wo man sich auch ein bisschen Zeit dafür gibt, weil Marco, du weißt es, es fängt halt häufig bei den Leuten im Kopf dann an zu arbeiten, die Spanne von dem, was heute schon möglich ist, zu dem, was viele wissen, was möglich ist, die ist halt auch so groß und die muss man ja erstmal Schritt für Schritt für Schritt für Schritt füllen, damit man die Leute nicht komplett überfordert und dann im Endeffekt genau den gegenteiligen Effekt hat, weil die eine Angst davor haben vor dieser Veränderung. Also ich glaube, da ist einfach diese Co-Ownership das Wichtigste und die hatte ich als Auszubildender in diesem Betrieb auch immer. Das war das Geile. Die haben es geschafft, mich dahin zu bringen, dass ich mich wirklich mit dieser Agentur identifiziere und das für mich sehe, wie als welchen Teil, also ich war ein Teil davon und habe mich auch genauso gefühlt, ja.
Und du hast dich wohlgefühlt da, du warst ein Teil von der Agentur, bist es aber nicht mehr. Warum bist du jetzt was ganz anderes? Wie ging dein weiterer Weg?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich habe mir natürlich in der Zeit dann auch Gedanken gemacht, wo geht's für mich hin? Ich habe schon während dem Studium gemerkt, ich bin gut darin zu netzwerken. Ich schaffe es auf alle Fälle auch, interessante Gespräche und Kontakte zu Leuten aufzubauen, die es jetzt für einen durchschnittlichen dualen Studenten wahrscheinlich nicht so häufig passiert. Da habe ich schon auch schnell gemerkt, ich habe irgendwie Bock. Also man kann in dieser Branche noch viel mehr machen, man kann noch viel mehr bewegen, als ich es jetzt gekonnt hätte, wenn ich in der Agentur geblieben wäre. Und zwar aber nur dann, wenn ich mit ganz vielen Einheiten eben es schaffe, oder mit den richtigen, nicht mit ganz vielen eigentlich, sondern eher mit den richtigen, das ist das Credo, mit den richtigen Einheiten zusammenarbeite. Also ob das jetzt AO-Vermittler sind, ob das Makler sind, da ist für mich der größte Hebel drin, weil ich mir auch in der Zeit in der Agentur Gott sei Dank viele Gedanken machen durfte zu Prozessen, zu Abläufen, zu Thema Kooperationen, zu Thema Online-Präsenz und so weiter und so fort. All diese Sachen, da wurde mir quasi auch Verantwortung ermöglicht, die ich da annehmen konnte. Und in dem Zuge habe ich, sage ich mal, auch ein bisschen Blut geleckt und habe mir gedacht, hey, eigentlich genau das, was ich machen will, mit Leuten zusammenarbeiten, total abwechslungsreich, coole Geschäftsmodelle vorantreiben, mit den richtigen Leuten die richtigen Dinge tun. Und das war so das Ideal, mit dem ich auch reingestartet bin, genauso wie mit dem Ansatz zu sagen, hey, diese Branche muss sich verbessern. Ich hatte schon immer das Gefühl, wir klopfen uns hier extrem viel auf die Schulter alle. Natürlich, wenn man dann beim Kunden sitzen, werden die Ellbogen ausgefahren und dann ist der bisherige Vermittler natürlich der schlechteste auf der Welt. Ein kleiner Spaß hier. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass wir schon hier in der Branche, wir haben sehr viel Kommunikation für uns selber. Und ich habe irgendwo den Anreiz gehabt zu sagen, ey, Versicherung ist so wichtig für alles, was wir machen, für unsere ganze Gesellschaft, für unsere Wirtschaft. Ich habe richtig Bock, dazu beizutragen, dass diese Branche sich noch mehr in meiner Meinung nach, in die richtige Richtung bewegt. Und bin froh, dass ich da jetzt so meinen Mikrokosmos habe, in dem ich so ein bisschen Wirkungsmöglichkeiten habe.
Zu dem kommen wir gleich. Ich habe noch eine Frage gehabt vorhin. Du hast gemeint, das war eine Agentur, die sich auf Unternehmen spezialisiert hat. Also war auch da schon Unternehmer als Zielgruppe oder waren das auch Endkunden als Zielgruppe?
War sowohl als auch. Also war ein ganz, ganz gemixter Bestand, viel Gewerbe, aber auch sehr, sehr viel Privatkunden, überwiegend Privatkunden auf alle Fälle. Wir haben dann zum Beispiel auch mal eine Bestandsintegration gehabt, wo wir eine größere Geschäftsstelle integriert haben, die in Ruhestand gegangen ist. Und deswegen die Abwechslung, das Vielfalt war super, aber es war schon auch sehr, sehr viel B2C-Geschäft.
Ach so, nee, ich frage nicht, weil du ja vorhin sagtest, du hast für dich selbst festgestellt, so B2C ist gar nicht so deins, B2B ist für dich viel besser. Und dachte so, hast du das in der Agentur schon gemerkt, dass du meinst, okay, mit Unternehmern komme ich irgendwie besser klar? Als mit Endkunden, oder?
Ich mochte das total gerne mit den Endkunden. Also wirklich, ich habe so viele für mich prägende Erfahrungen da sammeln dürfen. Ich mochte es total gerne. Und ich finde es auch, also es ist ja elementar wichtig, dass das B2C super gut betreut wird. Und genau da, glaube ich, wird auch, also da stiften wir ein positives Bild unserer Branche, wenn die Leute sehen, hier kümmern sich Menschen. Denen ist wichtig, ja, dass es funktioniert und die meinen es auch ernst. Deswegen ist das für mich die absolute, das Wichtigste, das Fundament auf alle Fälle. Und ich glaube, ich wäre kein schlechter B2C-Verkäufer. Ich glaube aber auch, also was mir einfach mehr Spaß macht, das ist wirklich einfach nur so eine persönliche, subjektive Freude. Ich finde es einfach cool, auch in diesem Netzwerkgedanken, B2B, du kannst dir halt die Kontakte, du baust sie auf über eine lange Zeit, du bist nah an den Leuten, du gibst erstmal was rein, du hilfst denen, ohne direkt eine Gegenleistung zu erwarten oder auch die Erwartungshaltung zu wecken. Und die Leute, die denken dann schon an dich, wenn die mehr verstehen, was du machst, wenn die dich besser kennenlernen, die kommen dann von sich aus. Also sehe ich ja jetzt bei mir, ich habe aktuell nicht meine Website. Und da könnte man jetzt auch sagen, hey, wie kann das eigentlich sein? Ist auch eine berechtigte Frage, wird sich auch bald ändern. Aber es ist halt in dem Art, wie ich das Netzwerk aufgebaut habe und ausbaue, das Schöne, du lernst immer neue Leute kennen und manchmal ist halt das richtige Timing. Da kann die Sachen, die ich anbieten kann, sind genau die dann mein Gegenüber gerade braucht. Und manchmal dauert es halt und manchmal kommt man auch gar nicht zusammen, aber das ist auch völlig egal. Ist schade, aber ist dann nicht der Maßstab für das Netzwerk, sondern ich glaube, beim Netzwerk das Wichtigste ist, ein ernsthaftes Interesse daran zu haben, was die anderen machen, zu verstehen, was die machen und dann auch zu verstehen, wo drückt der Schuh, weil nur dann kann ich meiner Meinung nach richtig geilen B2B-Vertrieb machen, also Dienstleistungs-B2B-Vertrieb, außer ich habe jetzt das Killer-Produkt schlechthin natürlich, aber ja, so vielleicht die Perspektive da drauf.
Mit der Website für Yumata hast du nicht, ne?
Das ist einfach, aktuell nicht.
Weil ich habe nämlich auch, genau, gut, weil ich habe gerade, ich habe dich zur Vorbereitung, das war zwar eine leichte Vorbereitung, weil ich ein bisschen schon dich kenne, aber ihr hattet mal eine, oder? Hattet ihr nicht? Ich hatte mich, doch, ich doch. Meine, ich hatte mich erinnert mal.
Es wird gerebrandet.
Ah, gut, aber ich möchte auf, du sagst, du hast gar keine, ich habe meine, wenn du auf Ass im Ärmel gehst, habe ich noch lange Haare und das Bild ist, glaube ich, 3 Jahre. Also ich habe einfach, die Sache, du hast vollkommen recht, einfach, für mich ist auch eine Webseite vollkommen irrelevant, muss ich, also für mich als, also die Leute kennen mich von woanders, also die gehen nicht auf meine Webseite, aber das mit dem Rebranding steht da auch an, ich habe einfach gesagt, komm, ich lasse einfach die eine draufstehen, so what. Deswegen, du bist nicht der Einzige.
Wie ist es bei dir, Marco, wenn ich da ganz kurz nachfragen darf, wie ist es bei dir, wenn du damit, also du wirst ja mit Sicherheit auch ab und zu dann da mal konfrontiert von Vermittlern, die quasi, ich erinnere mich an unsere Gespräche im Children's Podcast, wo wir auch über TikTok gesprochen haben, wo es ja manchmal, wo man als Mensch mit Sendungsbewusstsein manchmal aufpassen muss, wie formuliert man Sachen, damit die Leute das nicht dann eins zu eins auf sich beziehen, sondern damit man klar macht, so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, für dich ist das nicht relevant, genauso wie es für mich gerade nicht relevant ist. Aber ja, wie ist da dein Blick drauf?
Du meinst also Website für mich und für dich nicht, also auch für Vermittler ist wahrscheinlich auch die Website geht. Ich glaube, wichtiger ist zum Beispiel sind da. Also wenn du jemand, eine Website ist eigentlich dafür da, wenn man nach jemandem sucht, dass man den findet. Ne? Und bei dem Vermittler, glaube ich, ist er eher wichtiger, würde ich sagen, als eine Kundenbewertung, weitaus wichtiger als wie eine Webseite. Also ne, wenn ich nach dem suche, dann will ich ja nicht wissen, wie er sich selbst feiert und sagt, wo er der Geilste ist, sondern einfach sagt, ich sehe einfach Kunden, was sie. Also deswegen glaube ich, ist Kundenbewertung sind wichtiger und Google habe ich einfach dann auch, da habe ich auch die Kontakt. Sachen. Ne? Also das würde ich, glaube ich. Ich glaube zwar auch schon, das Wichtige ist, wie gesagt, ne, der Plan, das zu rebranden, ist auch bei mir da. Also ist schon, glaube ich, gut, so eine Anlaufstelle zu haben, aber wichtiger würde ich sagen, ist eine Kundenbewertung. Also bei Vermittlern, ne? Also, weil das vertraue ich ja mehr als Kunde, wenn ich suche nach irgendjemanden. Oder wenn wir einfach, ne, nimm einfach, wenn du Restaurants, wenn ich mit meiner Freundin, wenn wir Restaurants essen gehen, also dann ist einfach, wird von ihr geschaut, wo ist, also, ne, wie ist das? Da wird einfach nicht auf die Webseite von dem Restaurant geschaut, sondern es wird einfach geschaut, wie ist denn die Bewertung? Und danach wird entschieden. Da wird nicht gesagt, ah, guck mal, das sind schöne Bilder und die haben schöne Stühle, sondern die haben 4,8 irgendwas bei 370 Bewertungen, das ist gut. So, das ist die Entscheidungsgewalt. Ne? Und ich glaube, bei Vermittlern ist es ganz ähnlich. Ja.
Spannend.
Ne?
Finde ich sehr interessant, ja.
Ja, genau. Also wir waren gerade bei Jumata, sage ich, hast du ja einfach, du hattest meine Website, mich gut, dass ich mich richtig erinnert habe. Weil ich wollte, also ich habe nämlich darauf gegangen, also ich wollte zur Vorbereitung wissen, wofür steht eigentlich Jumata? Also, und du sagst gerade, du hast deinen eigenen Kosmos dir kreiert und ich weiß, die zwei Grundpfeiler von dem Kosmos sind zumindest Jumata und Futurance. Ne, das ist relativ
Yes.
zeitgleich, glaube ich, gegangen. Ne? Und dachte mir erstmal so, okay, Futurance konnte ich mir noch erklären als Namen, aber was ist Jumata?
Ja, also ich bin 2021 ja direkt nach dem Studium in die Selbstständigkeit gestartet und da erstmal auch die erste Zeit so in der Findungsphase unterwegs gewesen, viele Sachen ausprobiert mit Testkunden, direkt die Sachen in die Erprobung quasi gebracht, aber habe auch gesagt, hey, ich muss ja erstmal diese Ideen, die ich habe, in der Praxis herausfinden, funktioniert es auch für andere? Also funktioniert es für mich, funktioniert es vielleicht für uns oder funktioniert es auch für andere? Und so war quasi die Anfangszeit, dann ist 2022 die Jumata entstanden. Fantasiename. Also wirklich
Steht für gar
einfach,
nichts.
steht für gar nichts.
Schöner Name. Ich habe irgendwie so, ich habe Jukatan im Kopf gehabt, irgendwie da.
Ich dachte auch so, phonetisch klingt es ganz gut. So, es klingt irgendwie so ein bisschen asiatisch, also vielleicht so in die Richtung japanisch. Man könnte irgendein japanisches Unternehmen dahinter vermuten. Vielleicht klickt man dann mal eher drauf. Aber mittlerweile weiß ich auch, deswegen mal gucken, was bei diesem Rebranding alles passiert. Wer weiß das schon? mal schauen. Glaube ich auch, dass es Sinn macht bei diesen vielen Themen und Marken, die da irgendwie jetzt über die Zeit so entstanden sind und mit denen man so ein bisschen assoziiert ist, dass man da jetzt auch schon eine Streamlining schafft, um einfach ein besseres Verständnis dafür auch zu schaffen und um dann auch viel einfacher natürlich erklären zu können, wie die einzelnen Unternehmen miteinander zusammenhängen, wie auch die einzelnen Themen miteinander zusammenhängen. Und ich glaube, da kann ich leider noch nicht wirklich ins Detail gehen, aber ich glaube, wir sind fast kurz vorm Ziel. Und dann werde ich natürlich sehr, sehr gerne darüber berichten.
Aber wir können trotzdem mal gehen. Also, wir gehen leicht ins Detail und zwar sagen wir einfach mal so: Was hast denn du mit Jumata gemacht? Also, du hast einfach, du bist jetzt selbstständig, also du hast selbst Sachen getestet, aber was genau war denn der Business Case? Also, was war der Gedanke? Warum sollten die Leute Geld geben für Jumata?
Ja,
Oder
es
Jumata?
war genau, war am Anfang wirklich so, dass wir, also ich hab gestart, bin gestartet und wurde da sehr gut unterstützt von meinem Studiengangsleiter, meinem ehemaligen Professor Dr. Jürgen Hilb. Und wir beide hatten eigentlich schon immer so im Fokus heute das Thema Positionierung. So ist eigentlich was, was ja voll ausgelutscht ist mittlerweile, auch als Begriff. Aber ist was, was, glaube ich, im Kern immer noch extrem wichtig ist. Und ich hatte so den Eindruck, Zielgruppen, die, also ich hatte den Eindruck, wir müssen Zielgruppen präziser beschreiben, zum einen, um besser verstehen zu können, was die Bedürfnisse sind, um unsere Maßnahmen effektiver und mit einem besseren Verhältnis von Mitteleinsatz zu Outcome, also effizienter ausrichten zu können. Das war so das eine. Und wir haben auch ge gesagt, so, das waren unsere Starthypothesen quasi, methodisches BWL-Wissen hilft einem Vermittlerunternehmen dazu, performanter zu werden. So, das kann bedeuten, dass man zum Beispiel an der Kostenschraube dreht. Das kann aber auch bedeuten, dass man an der Investitionsschraube dreht. Das kann bedeuten, dass man Strukturen anpassen muss. Das kann bedeuten, dass man vielleicht eine Produktkonzentrierung anders ausrichten muss. Es kann sein, dass man vielleicht Konzepte braucht und Konzeptvertrieb lernen muss. Also die Idee war wirklich, wir möchten gerne die Vermittlerbetriebe bei ihrer Transformation begleiten. So sind wir rein, so ist gestartet. Dann haben wir uns im Jahr 2023 so ein bisschen davon wegentwickelt, hatten dann da mehr mit Dienstleistern und Versicherern irgendwo zu tun, hatten da ja da auch die Young DKM mitgemacht. Da ist in dem Jahr dann im März war es, ja, März, 2. März, ist auch der Futurance Podcast dann live gegangen. Und so kam dann so ein bisschen, sag mal, eine Abkehr von dem, was eigentlich so im Zentrum steht. Und dieses Jahr stand aber dann wieder voll unter dem Fokus, ich will das machen, was mir wirklich Spaß macht. Und das ist die Zusammenarbeit mit Unternehmerinnen und Unternehmern. So, und das bedeutet aber wirklich, unser Idealkundenprofil ist der unternehmerisch denkende und handelnde Vermittler. So, dieser Idealkunde, das ist der, mit dem wir zusammenarbeiten wollen. Das heißt, wir lehnen auch Leute ab oder wir sagen auch ganz ehrlich, hey, es passt nicht. So, wir können dir vielleicht auch nicht weiterhelfen oder passt nicht zu dem, was wir machen wollen. Und ich glaube, so hat sich das aufgebaut und entwickelt. Und ich glaube, da steckt auch das größte Asset, was wir mitliefern drin, dass wir das, was wir predigen, auch selber machen.
Okay, und dann kommt man also quasi, kommt man also an unternehmerischer Vermittler kommt dann zu euch und ihr schaut quasi rein, ihr macht quasi, ja, was halt diese ganzen großen Unternehmensberatungen, so Boston Consulting oder sowas machen wird, macht ihr quasi für den Unternehmer, oder? Wenn ich richtig, also für den Vermittler, so in der
Ja,
Art.
genau. Also wir haben auch immer eine Analysephase oder eine Anamnesephase, wo man natürlich erstmal herausfinden muss, wo stehen wir gerade und wo sind die relevanten Engpässe. Also ich bin kein Freund von ausufernden Analysephasen, außer es geht um Zielgruppen und man sagt, man will die wirklich verstehen. Dann kann es auch Sinn machen, da echt richtig Zeit rein zu investieren und Daten zu recherchieren und so weiter und so fort. Nutzerverhalten, Entscheidungsverhalten, Informationsverhalten zu verstehen. Da kann das total viel Sinn machen. Ich glaube, bei Strategie muss Analyse ziemlich schlank sein und muss sich auf die Engpässe konzentrieren und auch auf Prinzipien, nach denen man dann handeln möchte. Weil wenn wir es schaffen, Engpässe für Unternehmer zu lösen, dann werden dadurch immer Potenziale automatisch auch freigesetzt. Und die Engpässe können ja ganz verschieden gelagert sein. Der eine sagt, hey, mir fehlt Stückzahl in der Sparte, jetzt AO zum Beispiel. Der andere sagt, hey, ich habe hier gerade ein Problem, Neukunden zu gewinnen. Oder der sagt, hey, ich habe eine super schlechte Vertragsquote. Oder ich habe zu viel Storno. Oder ich habe zu wenig Leute. Oder ich habe ineffiziente Prozesse. Also Engpässe, Zeit, Geld und so weiter und so fort, die können ja überall entstehen. Deswegen ist bei uns wirklich immer der Ansatz zu sagen, wir müssen verstehen, wo sind die drängendsten Engpässe und dann überlegen wir uns, wie können wir die lösen. Und ich glaube, was der Unterschied ist, machen halt, also wir versuchen schon zwar bei der Engpassanalyse natürlich auch ein Symptom damit dann zu lösen, aber wir schauen trotzdem auch auf die Ursache dahinter. Also wieso kommt denn dieser Engpass zustande? So, woher kommt es denn, dass du so wenig Neukundenkontakte hast? Wieso ist es denn so, dass du so eine schlechte Vertragsquote hast? Wieso ist es denn so, dass deine Mitarbeiterfluktuation so hoch ist? Also das gehört dann schon mit dazu, ist aber da auch ehrlich gesagt Voraussetzung, dass dann der Vermittler auch also gewillt ist, diesen Transformationsprozess wirklich zu gehen und nicht nur zu sagen, hey, der Engpass ist gerade akut, das ist gerade die Prio. Das ist für uns auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, diese Möglichkeit, beides abbilden zu können, das ist das, was uns auch abgrenzt von den anderen.
Das ist ja auch spannend, weil da hast du ja, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe so eine, ich bin halt so Wolkenkuckucksheim nicht, aber ich spreche halt nur mit den Besten, ne? So komisch es klingt, aber ich habe halt einfach nicht den tiefen Einblick bei allen, wo all die Probleme sind. Wenn du gerade sagst, sie kommen zu euch mit Engpässen, gibt es vielleicht irgendwas, wo du sagst, so gerade, es gibt halt so einen großen Engpass. Also wie ist denn der Stand? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist das drängendste Problem bei 50% unserer Leute? Gibt es irgendwas?
Wirklich qualitativ hochwertige Leads zu finden. Leads, die wirklich zu einem passen. Leads, wo man nicht irgendwie eine No-Show-Rate von, keine Ahnung, 30, 40, 50% im schlimmsten Fall hat und eine Closing-Rate von 5 bis 10%, die für jeden Vertriebler die komplette Hölle sind, wenn man sich jedes Mal wieder denkt, wie kann das eigentlich sein, dass mein Kalender so voll ist und so wenig bei rumkommt? Liegt es an mir? Bin ich das Problem? Und wir sagen, nee, das Problem ist, dass das Zielgruppenverständnis nicht da ist und das deswegen, weil das Zielgruppenverständnis wirklich nur an der absoluten Oberfläche kratzt. Fragt euch mal, wenn ihr das hört, was haben eure Marketingagenturen wirklich an Zeit gesteckt, mit euch das Thema Zielgruppe und Idealkunde auszuarbeiten, dass ihr das versteht, dass ihr wirklich mit einem Satz beschreiben könnt, Mein ICP ist der unternehmerisch denkende und handelnde Vermittler und ihr sofort für euch im Kopf aufgehend habt, dazu gehört das Charakteristika und so weiter und so fort. Bei uns zum Beispiel, der ist investitionsbereit, der versteht den Nutzen einer Investition und der versteht, hat auch eine klare Erwartungshaltung an eine Investition, also an den Amortisationszeitraum zum Beispiel. Also das, glaube ich, wenn man nicht hat als Vermittler, dann kann man geil Leads produzieren und man kann auch trotzdem, gibt es ja Unterschiede in der Qualität der Leads, aber ich glaube, das ist das drängendste Problem, dass man den Vermittlern dabei hilft, dass wirklich im Idealfall 3 von 4 Termine, die man hat, halt ein Closing sind, weil man dieselbe Sprache spricht, weil man wirklich Probleme lösen kann, weil man geile Konzepte hat, weil man gute Geschichten hat, die man zu erzählen hat, weil man eine Glaubwürdigkeit hat, weil man eine Sympathie hat, weil man genau die Person ist, die dieser eine Go-To-Guy oder diese eine Go-To-Person sein soll, wenn es ums Thema Finanzen geht. Und ich glaube, das ist ein riesendrängendes Problem. Jetzt haben wir aber noch nicht über die Bestände gesprochen und über die unfassbar schlechte Nutzung der Potenziale, vor allem auch in der AO. Da werden jetzt ganz viele sagen, hey, unsere Vertriebssteuerung sagt uns das seit Jahren, dass wir hier im Bestand und die machen Kampagnen und irgendwie nichts funktioniert. Ja, weil es halt immer dieselbe Art und Weise ist. Es ist derselbe 0815-Kram, wo der Kunde ab dem Moment, wo er den Brief sieht, die Mail sieht, weiß, bitte bleib mir fern davon, wie kann ich meine Werbeeinwilligung widerrufen? Also es ist natürlich, wenn ich es immer auf dieselbe Art und Weise mache, kann ich mich nicht wundern, dass der Effekt auch immer gleich schlecht ist. Deswegen glaube ich, haben wir ein extremes Qualitätsproblem, wenn es um das Thema Lead-Generierung geht. Und wir haben auch ein extremes Qualitätsproblem, wenn es um das Thema Campaigning geht.
Ah, dazu kommen wir gleich später noch. Aber okay, der Reik hat nachher das, ne? Also Yumata ist gestartet. Danach ist einfach der Future Ends Podcast, ne? Der, wo ich Gast war, ist gestartet. Wie war das schon von Anfang an der Plan, dass einfach für euch das Marketing-Tool der Podcast ist oder kam das irgendwie durch?
Das kam tatsächlich schon im Studium mal auf. Wir haben an der DRBW Heidenheim eine super coole Initiative in unserem Studiengang. Ja, auch der Jürgen ins Leben gerufen hat, den Digitalisierungscircle. Und im Rahmen des Digitalisierungscircles haben wir uns überlegt, hey, Öffentlichkeitsarbeit, was können wir machen? Podcast war da sehr hoch im Kurs, hatten wir auch schon relativ weit gesponnen, ist dann in dem Fall leider an der Umsetzung gescheitert, war aber deswegen ein Thema, das mir sowieso total gelegen kam, wo ich auch gedacht habe, hey, ich konsumiere selber super viel. Ich kenne viele junge Leute, die viel Podcast konsumieren. Ich will eigentlich ja Kunden haben, mit denen bei denen ich auch weiß, es matcht irgendwo. Man ist jetzt nicht nur Kunde-Dienstleister-Verhältnis, sondern man schätzt sich auch persönlich und menschlich und arbeitet gerne miteinander. So, also da ist auch immer noch so eine Sympathiekomponente dabei. Und zwar auf beiden Seiten. Da macht es auch mehr Spaß und dann sind auch die Ergebnisse geiler. Deswegen war das auf jeden Fall von Anfang an schon mit ein Teil der Strategie, weil ja auch ganz klar war, ey, ich bin Nobody in der Branche, keiner kennt mich, ich komme jetzt 2021, bin so Größenwahnsinn, mache mich als Berater, Trainer und Coach selbstständig, wie gaga kann man sein? Deswegen war ja klar, ich muss mir erstmal mein Netzwerk aufbauen, ich muss mir eine Personenmarke aufbauen, ich muss für irgendwas stehen, was einen gewissen Wiedererkennungswert hat und da ist auch völlig eingepreist, dass ganz viele Leute das jetzt hier vielleicht auch gerade hören und sich denken, ey, was ist das denn für ein komischer Typ, bleib mir weg mit dem. Das ist auch völlig in Ordnung.
Und aber es ist gerade nämlich spannend, weil ich habe mich unter dem in meiner Vorbereitung noch geschrieben, okay, wie kamst du für Future Ends Podcast? Und dann haben wir nämlich, welche Tipps kannst du eigentlich Leuten geben, die das machen? Und aber du hast gerade schon gesagt, ihr hattet erst die Idee und dann ist es gescheitert. Woran ist es gescheitert und was hast du gemacht, dass es funktioniert hat? Also, ne, stell dir mal vor, es gibt so ein anderer Markt, der einfach auch gerade denkt, so, ey, 2025, super, wird meine Zeit, ich mache einen Podcast auf. Woran sollte man sich orientieren? Was für Tipps kannst du Leuten geben, die einen Podcast machen möchten?
Ja, sehr, sehr gerne. Also damals im Studium ist am Projektmanagement gescheitert. da würde ich auch gleich ansetzen und wirklich auf die operative Ebene gehen. Das Thema Projektmanagement, klare Prozesse, klare Zuständigkeiten, das ist wirklich super wichtig. Aber auch da schlank und effektiv, jetzt keine Doktorarbeit draus machen, sondern wirklich am Ergebnis orientiert sein, sich im Klaren sein, dass Podcast unfassbar viel Zeit in Anspruch nimmt, vor allem wenn man sich dann auch noch natürlich auf die Leute vorbereitet, Produktion, Postproduktion, Publishing und so weiter und so fort, Qualitätssicherung, also da geht schon auch einiges an Zeit mit drauf, berücksichtigt das, plant das bei euch ein und auch ganz ehrlich, also dieses Thema Spotify und Streaming-Plattformen, was du da mit Keywords machen kannst, das ist unglaublich. Also die organische Sichtbarkeit, die wir über diese Streaming-Plattformen erzielen, weil wir bei den Themen Versicherung und so weiter und so fort, alles, was da irgendwo mit zu tun hat, einfach so gut gelistet sind, das ist krass. Wir haben irgendwie zwischen 60 und 80.000 Organic Impressions nur auf Spotify jeden Monat. Das ist völlig irre, wo irgendwo Leute nach irgendwas mit Versicherung suchen und dann auf uns kommen. Das ist genauso wie mit den Bewertungen auch völlig irre. Wir haben jetzt irgendwie 450 Bewertungen oder so nur auf Spotify. Das ist auch nochmal ein echter Hebel. Das nutze ich auch immer gern, dass mein Netzwerk, mein persönliches Netzwerk einfach gut wächst und da sehr, sagen wir, belastbare Beziehungen dabei sind, dass ich natürlich den Leuten dann einfach auch mal sage, hey, hast du schon mal bewertet? Und das lohnt sich. Deswegen sorgt wirklich, also Engagement, das ist noch wichtig, Marco. Engagement entsteht, wenn ihr das erzeugt. Also arbeitet mit klaren Call-to-Actions. Sprecht die Leute möglichst direkt an. Fordert direkt mal etwas ein von denen. Und wenn ihr merkt, ihr habt Leute, die auch immer wieder über soziale Netzwerke auf diesen Content interagieren, geht auch gerne mal auf den Schritt zu, seid proaktiv. Also erwartet, habt nicht die Erwartungshaltung, alle rennen sofort auf mich zu, sondern vermarktet diesen Podcast als das, was er im Endeffekt auch ist, nämlich eure Kommunikation mit jemandem anders, die ihr jemandem zur Verfügung stellt und wo ihr aber auch eine Reaktion drauf wollt. Und wenn ihr die von sich aus nicht so bekommt, wie ihr es euch vorstellt, dann arbeitet aktiv dafür, dass ihr es bekommt. Das vielleicht noch so als... Ich glaube, das war der dritte Tipp.
Das ist aber ist ein super Tipp. Weil ich muss sagen, also, ne, Keywords haben bei uns, also bei meinem Podcast, das ist auch steht auf der Liste, wird einfach über Weihnachten auch gemacht. Das ist so neben der Website das Zeug, wo man sagt, okay, ich muss wirklich das strategisch, hast du vollkommen recht. Also, ne, was man halt nicht glauben kann, ist einfach zu sagen, ich mache jetzt einen Podcast und die Welt wartet auf mich. Müssen wir festhalten, es gibt genug. Ne? Also, kein Mensch wartet darauf, dass du, der jetzt gerade hier zuhört, einen Podcast macht. Das ist voll deprimierend, aber das ist halt die Wahrheit. Müssen wir halt.
Aber da noch eins dazu gesagt, der Markt, vor allem in unserer Branche, der ist so groß, es gibt noch so viel Nischen, das, B2C ja, wie B2B, also Go Podcasting, da kann ich euch wirklich nur motivieren, investiert da vielleicht auch gerne und kommt auf Marco oder auf mich zu, auf die Profis, wir machen das ja auch nicht alles alleine, sondern wir arbeiten ja da auch mit den Experten zusammen und deswegen, Go Podcasting.
Das auf jeden Fall, ne? Aber ich will halt immer nur so, weil ich kenne halt Leute, deswegen war der Start mit vom Königsmacher Podcast, war einfach, dass Leute immer dachten, sie müssen irgendwie, also ein Startpunkt war echt in einem Workshop, wo einfach es immer wieder ging so, da war noch eine Zeit von, was ich, 2018, 17, irgendwas so. Es ging halt darum, was wir, ne, Positionierung und so weiter. Und da ging natürlich, war, ne, Basti Kunkel, weißt du, ist einfach so der strahlendste Leuchtturm, würde ich sagen, den wir in der Branche haben. Und dann natürlich mit YouTube. Und dann dachten sie einfach nur so, ja, ich muss einfach nur einen YouTube-Kanal aufmachen, poste da ein Video und dann funktioniert das so. Und haben halt nicht die Arbeit dahinter gesehen und nicht gewusst, nee, also nur das einfach zu machen und zu sagen, ich poste es, reicht nicht. Also das ist, ne, niemand geht jeden Tag auf YouTube oder bei Spotify und denkt sich so, boah, wann macht Max Mustermann endlich den Podcast? Ich suche den schon, hey, das macht keiner. Aber mit guten Zielgruppen hast du vollkommen recht. Zielgruppenansprache, der Markt ist noch mega groß, aber man muss halt sich bewusst sein, dass es Arbeit ist. Nicht nur Spaß.
Und man muss auch bereit sein, Spott und Häme mal auszuhalten. Also ich glaube, das ist auch was man aber sehr gut lernt. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht, aber es härtet, finde ich, extrem ab. Also ich nehme Sachen nicht mehr so persönlich, wie ich es, glaube ich, an der Anfangszeit genommen habe, weil ich jetzt auch einfach mir halt noch viel mehr im Klaren bin über dieses Sendungsbewusstsein. Aber wie ist es in deiner Wahrnehmung?
Es geht, ich muss sagen, ich kann Spott und Häme, glaube ich, geht darum, habe ich weniger, ich habe aber auch wenig, also ich werde immer gefragt nach dem Podcast, was ich denn so für ein Feedback bekommen habe. Und ich muss sagen, ich bekomme im Prinzip gar kein Feedback, wenn ich einen Podcast mache. Aber meine ganzen Gäste, ich so, keine Ahnung, was war denn bei dir? Ja, voll, ich habe dir voll viele gemeldet, Kunden und auch Kooperationspartner und so weiter und so fort. Also meine Gäste bekommen quasi das Feedback, was immer gut ist. Ich bekomme also, und da ich wenig Feedback, ist auch wenig, klar, jetzt Thema und Sport, aber das ist halt so, ja. Da muss ich auch sagen, also wenn du halt allen gefällst, machst du etwas falsch. Dann ist definitiv, hast du keine richtige Marke, dann bist du halt einfach Mr. Nice Guy oder Mrs. Nice Guy, vollkommen egal, aber es ist einfach, dann machst du noch was falsch, dann musst du echt an deiner Positionierung arbeiten, also, ja, wenn du keine Häme bekommst. Podcast, also wir haben jetzt, du hast mit Jumata gestartet, was quasi Beratung von Maklern, Vermittlern ist oder Unternehmen ist. Dann hast du den Futurance Podcast gestartet, hast du dir quasi ja Leute am Anfang auch, glaube ich, aus eurer Uni immer quasi Leute eingeladen und geschaut, was machst du so, wo bist du, so vielfältig ist das. Und jetzt bist du aber auch noch, bist du Growth Partner bei Dreifach AI. Erstmal die Frage, was macht der Growth Partner?
Der Growth Partner ist im Endeffekt ein Wachstumspartner, eins zu eins übersetzt. Also sowohl die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens als auch die tatsächliche Markterschließung. Das sind so mit meine Aufgaben. Das heißt, ich mache sehr viel vertriebliche Aktivitäten. Ich bin da sehr umtriebig, auch was Marketing und so weiter und so fort angeht. Das sind so meine Themen, die Frage, die man sich da stellt, ist ja, wie schaffe ich es jetzt für diese Ideen, die da sind, wie schaffe ich es denn, den richtigen Marktzugang zu finden, den dann auch zu legen und dann auch wirklich bespielen zu können. Es ist uns jetzt schon sehr gut gelungen, muss man sagen, obwohl das wirklich eine recht kurze Zeit war, aber in allen Bereichen, die wir angepeilt haben, sind wir gerade sehr stark am Overperformen. Das ist super cool und ist für uns natürlich auch extrem motivierend. Und da muss man aber auch dazu sagen, ist einfach das Team. Also Torben Schletzer an der Stelle, schöne Grüße. Wahnsinnig beeindruckend, in was für einer Zeit man da, was für einer kurzen Zeit man so ein Unternehmen auf die Beine stellen kann. Und also einfach der Technologie- und AI-Go-To-Guy in unserer Branche. Deswegen für mich ja auch ein unfassbares Glück, erstmal ihn zuerst quasi als Kunden gewonnen zu haben, um dann zu sagen, hey, jetzt können wir eigentlich unsere Art der Zusammenarbeit nochmal weiter professionalisieren. Weil das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, Netzwerken und Kooperation, das ist einfach der Erfolgsfaktor Nummer eins für mich.
Ah, hast schon die Antwort vorausgenommen. Meine nächste Frage wäre jetzt nämlich gewesen: Wie bist du eigentlich zu Dreifach AI gekommen? Ist das quasi nicht dein Geno, du bist jetzt nicht der AI-Experte? Weil du hast ihn quasi, er hat dich als Jumata engagiert? Oder wie kam es dazu?
Genau, wir kennen uns jetzt seit, ich glaube, wir haben uns im Januar sogar schon kennengelernt. Da hat Torben gerade gegründet gehabt. Ich bin mir nicht mehr sicher, wer uns das Intro gemacht hat. War aber auf alle Fälle aus der Intro-Lab-Ecke. Ich grüße jetzt einfach mal Philipp Nolte an der Stelle. Kann nämlich gut sein, dass das Philipp war. Und genau, so kam dann quasi der Kontakt. Wir haben schnell schon gemerkt, hey, wir haben super viel Schnittmengen eigentlich, weil mein limitierender Faktor war ja immer, hey, die Art und Weise, wie ich quasi mit den Vermittlern durch diese ganzen Prozesse gehe und wie ich das schrittweise mache, das ist halt maximal unskalierbar. Also du kannst halt nichts davon skalieren, das ist zu 100% von meiner Zeit abhängig und ich bin auch froh, da auch wieder die richtigen Kunden, weil es kann halt schon mal sein, dass wir dann einen 12-Stunden-Tag gemeinsam da verbringen in so einem Workshop-Thema. Der lohnt sich aber auch wirklich und es kommt einem nicht so ganz vor. Am Ende denkt man sich dann schon, oi, das war jetzt lang. Aber genau das ist eben meine Problemstellung gewesen. Und am Anfang haben wir dann noch so ein bisschen gebraucht, um rauszufinden, wie kommen wir da irgendwo gut zusammen. Dann ist Torben Kunde geworden, weil er gesagt hat, hey, ich hätte Bock irgendwo auf Marketing-Vertriebsunterstützung. Und dann habe ich gesagt, ja, das wären meine Ideen. Dann hat er gesagt, die sind gekauft. Und dann haben wir das aufgegleist, hat sich super, super entwickelt. Und so ging das dann eigentlich immer weiter. Und wir sind dann immer mehr in dieses, hey, warte mal, unsere Dienstleistungen, unsere Kompetenzen, die passen ja eigentlich total gut zusammen. Wir können den Wert, den wir jetzt einzeln stiften, halt extrem hebeln, dadurch, dass wir das zusammenlegen. Weil Torben kommt ja selber auch aus der Branche. Also hat er mal vor anno dazu mal, Spaß, so alt ist er noch nicht, aber hat mal in der Sparkasse im Vertrieb gestartet und war dann auch selber mal zwischenzeitlich Versicherungsmakler. Also ich glaube, das ist noch was uns auch vereint hat, dass wir selber wissen, wie diese Arbeit im Vertrieb läuft und da einfach gemerkt haben, das ist eine riesen Lücke in der Branche, weil es gibt Dienstleister, die versprechen da ganz, ganz viel. Wenn man dann mal die Ergebnisse anschaut, bin ich froh, dass das unsere Wettbewerber sind. Und dann gibt es natürlich die ganz Großen, die aber halt für den normalen Finanzdienstleister absolut unvorstellbar sind.
Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den Leuten, die jetzt Dreifach AI noch überhaupt nicht kennen. Sondern also Thorsten kam zu dir, der war aber auch schon, also die Versicherungsfinanzbranche war schon für ihn klar, das ist mein, das ist die Spielwiese, ne?
Genau.
Und ist dann zu dir gekommen, also was hast du, also war damals schon das Produkt, das, was er jetzt hat, oder hast du da quasi mit, also mit was kam Thorsten zu dir? Und was
Torben
habt ihr,
kam,
Torben, sorry,
gar kein
Torben.
Thema. Jetzt bleibst du im Kopf, Marco, das ist eigentlich sau gut. Jetzt bleibst du nicht im Kopf.
Das definitiv. Okay, also mit was kam Torben zu dir und was macht ihr jetzt?
Genau. Torben kam damals als spezialisierter generativer KI-Entwickler und Berater, also vor allem Scouting von Technologie, Implementierung in die Systeme, das Schaffen von Schnittstellen, von Integration in die bestehenden Systeme, Migration von Daten und so weiter und so fort. Also alles, was diese klassische Infrastrukturseite, sage ich mal, bei einem Gewerbeindustrieversicherungsmakler angeht, da war er spezialisiert drauf, auch so Themen wie Automatisierung von Rechnungssystemen, von Ticketsystemen, Renewals und Wording-Vergleiche bei Sonderbedingungen und so einem Kram. Da kam er eigentlich her. Und dann haben wir uns da am Anfang auch weiter noch drauf konzentriert gehabt. Ich habe zu ihm aber gesagt, hey, ich sehe bei dem Marktsegment, das er hat, die große Herausforderung. Wir haben einen Markt, der gerade sich konsolidiert und wo große Aggregatoren immer mehr Einheiten auch irgendwo bei sich bündeln. Und da wird es früher oder später sowieso eine Homogenisierung wahrscheinlich geben. Vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Da sind ja auch die Strategien sehr unterschiedlich. Aber das wird auf alle Fälle, ist kein Markt, der jetzt, in dem super viele neue Player zu prognostizieren sind. Also vor allem in der Kragenweite, die dann da interessant für diese Sachen noch sind. Deswegen haben wir uns mit dem Gedanken auseinandergesetzt, wie kann denn eigentlich ein Idealkunde aussehen, der nicht Gewerbeindustrieversicherungsmakler ausschließlich ist, sondern auch der normale, in Anführungszeichen, Finanzdienstleister. Wie können wir für den auch Angebote schaffen? Und dann kam das wirklich von dem Thema, wir gehen richtig in die Zielgruppe rein, wir verstehen deren Herausforderungen, wir verstehen auch deren Psychografie, wir verstehen, wie die Entscheidungen treffen, wir verstehen auch, wie unterscheiden die sich untereinander nochmal, weil da gibt es so viele Schattierungen nochmal auch in der Vermittlerschaft, die halt super wichtig sind, wenn man die aber auch ansprechen will, strategisch ansprechen will und aufbauen will und sich überlegen will, okay, von wem kann man denn jetzt vielleicht was lernen, wer sind so für uns auch die Besten in einer Kategorie quasi, wie wir sie für uns definiert haben von Makler und so mit der Auseinandersetzung kam das alles und da kam dann sehr schnell eigentlich das Thema, dass ich gesagt habe, ja, cool, wenn wir so die Sachen, die ich aktuell mache, vielleicht auch irgendwo in eine besser skalierte Form bekämen und da Torben da auch, also das Coole ist, er ist halt nicht nur ein Techie, sondern er ist halt auch Marketer und Vertriebler. Also er versteht das auch total und hat da super guten Input, super gute Ideen, hat selber super Erfahrung da in dem Bereich auch und deswegen fällt es uns, glaube ich, auch so leicht, diese Brücke immer zu schlagen von die Fantasie zu der operativen Umsetzung mit Technologie, weil diese Brücken, die baut er damit Technologie wirklich extrem gut und ja, es war sehr ausschweifend, sorry.
ist alles ganz gut, aber jetzt mal ganz konkret, wenn jetzt ein Markt, dann würdest du denken, okay, ich verstehe, wie es entwickelt wurde, aber was konkret, ich bin jetzt, Marco ist jetzt mal einfach Makler, zwar keine Ahnung von den Produkten, aber vollkommen egal, was kann ich bei euch bekommen, wobei helft ihr mir, was ist mein Pain-Point und was löst ihr für mich?
Ab 1.1. könnt ihr bei uns Personal Branding as a Service bekommen. Das heißt, dieser ganze Social Media Part mit Strategieentwicklung, mit Content-Erstellung, mit Content-Auslieferung, das, was euch wahnsinnig viel Zeit kostet, das übernehmen wir. Ihr werdet quasi wie so ein Vorstand, könnt ihr sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut, das sollte nochmal korrigiert werden. Das ist quasi eure neue Rolle in dem Ganzen, aber wir helfen euch, diese Personenmarke Schritt für Schritt systematisch mit der richtigen Strategie, mit einer zu euch passenden Zielgruppe aufzubauen. Das ist der allererste Schritt, den wir jetzt da gemeinsam gehen. In der Zukunft wird dieses Leistungsversprechen, dieses Wertversprechen, dass wir die qualitativ hochwertigsten Leads in der Branche liefern, immer noch mehr in den Fokus rücken. Aktuell starten wir quasi bei der Awareness-Phase mit diesem Managed Service. Erstmal das Bewusstsein schaffen für die Marke, erstmal die Marke positionieren, erstmal eine Konsistenz hinbekommen, erstmal eine Glaubwürdigkeit aufbauen, erstmal das Profil auch mit spannenden, informativen Inhalten erfüllen, erstmal die ersten Conversions haben, die ersten Termine und so weiter und so fort. Und genau da sind wir der Partner dafür. Das können vor allem die Vermittler bei uns alle bekommen. Und wenn ihr sagt, hey, ist eigentlich schon ganz spannend, aber ich hätte viel mehr Individualbedarf, dann kann man mit uns natürlich auch sehr, sehr gern sprechen, weil Individualprojekte sind natürlich auch für die Makler mittlerweile, also für die normalen, in Anführungszeichen, Finanzdienstleister, viel, viel besser organisierbar, als es noch vor 12 Monaten war.
Und was genau macht? Also ich meine, das ist ja quasi, das könnt ihr auch bei einem normalen Coach, ne? Also, das weiß, was ich meine. Das ist auch quasi, das ist auch ein Coaching-Verbrechen. Aber was ist bei euch, also was ist die KI? Also was genau habe ich noch nicht, also was tut bei euch die KI machen? Also wofür brauche ich die? Was hilft die?
Sehr, sehr gerne. Die KI ist bei uns intern. Also wir haben ein Agentensystem gebaut, in dem die Agenten, das ein Agent ist da zum Beispiel Claude oder ChatGPT ist ein weiterer oder Perplexity, Tavos und so weiter und so fort. Also wo verschiedene Anwendungen miteinander kommunizieren und die können auch gewisse Entscheidungen treffen. Zum Beispiel Bewertungen, ist es jetzt guter Content, ist es relevant für die Zielgruppe und so weiter und so fort. Und wir nutzen diese Anwendungen, die wir eben miteinander in Kommunikation gebracht haben, um dann basierend auf den Erkenntnissen, die wir aus den persönlichen Assessment mit den Leuten rund ums Thema Zielgruppe und Personenmarke bekommen haben, mit dem, was wir da wieder KI aus dem Internet alles anreichern konnten über das Unternehmen, über die Person und nutzen das quasi bei uns intern für die Content-Erstellung. Aber ganz wichtig, es ist ein Managed Service. Das heißt, hier sind weiterhin Menschen operativ mit dabei. Das heißt, es ist kein 100% voll KI-generierter Content, sondern es hilft uns eigentlich, dass wir immer die relevantesten Informationen für die Zielgruppe mit der höchsten Aktualität erstmal bekommen können. Das ist sehr einfach und dadurch eben eine Qualität dann auch bei den Postings schaffen, die sowohl die Emotion aktiviert, die Leute anspricht, dafür sorgt, dass die sich das wirklich durchlesen, anschauen und so weiter und so fort und dann aber eben auch eine Aktion erzeugt, weil die Leute ja nicht nur einfach unseren Content lesen sollen, sondern die sollen sich schön Termine buchen, die sollen schön mit uns in Austausch kommen. Und das ist quasi da, wo uns KI intern unterstützt. Wir haben gesagt, hey, wir werden keine Services anbieten, wo wir mehr Zeit für den Vermittler in Anspruch nehmen und dann im Endeffekt unsere eigenen Ergebnisse schlechter machen. Weil natürlich, wenn man sich da selber irgendwie reinfuchsen muss und diese Tools sich selber beibringen muss. Und wir kennen es ja alle, Marco, man nutzt dann doch nicht die 100% von dem, was möglich ist. Und da haben wir gesagt, hey, unser Anspruch ist ja, dass wir die qualitativ hochwertigsten Leads produzieren. Und genau dafür brauchen wir auch diese menschliche Expertise, die dann auf künstliche Intelligenz trifft. Und haben uns da gedacht, vereinen wir einfach mal Best of Both Worlds.
Ah, aber die KI produziert auch Content, also nur Schriftcontent oder reden wir auch von Bild, Video, Audio, was alles möglich gerade heutzutage schon
alles, ist? Alles. Also das ist sowohl Videocontent, das ist Textcontent, das sind ganz vielen verschiedenen Formaten, das sind Karussells, das sind Infografiken, das sind aber auch echte Bilder und so weiter und so fort. Also die Klaviatur ist riesig und man könnte, also ist gut, uns zu verstehen als ein Adapter in diese Welt der technologischen Innovation und diesen Adapter natürlich auch gleich zu nutzen, um seine eigene Batterie so richtig aufzufüllen und da so richtig durchstarten zu können.
Das Geile ist ja, deswegen bin ich auch auf euch auf, okay, ich kann schon länger nicht durch den Futurance-Podcast, aber wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr ja auch hospitiert bei Maklern, ne? Also hier, ne?
Ja.
Also ja, ein Capsule zum Beispiel fällt mir gerade so ein, war der, glaube ich, da zum Hospitieren. Ja. Habt ihr da quasi hospitiert habt ihr hospitiert auf der Suche nach eurem Geschäftskonzept oder habt ihr quasi die Idee, die du jetzt gerade hast, die du gerade vorgestellt hast, habt ihr die schon gehabt und habt dann quasi geschaut, wie das meinetwegen bei Adria macht, die machen ja von Capsa, nehmen wir das als Beispiel mal, war ja auch schon hier Gast, die machen ja großartigen Content schon. Habt ihr da einfach eingefügt oder geschaut, wie ihr das einfügen könnt? Weißt du, was ich meine?
Du hast eigentlich den Punkt, glaube ich, schon sehr gut gemacht gerade. Also Capsule und an der Stelle schöne Grüße ans ganze Team. Ist für uns auch eine von diesen Best-Practice-Beispielen. Wer macht es so richtig gut? Wer schafft es, Informativen mit Entertaining-Content irgendwo zu verknüpfen und dann auch noch wirklich zu konvertieren? Wir mögen uns auch persönlich und war für uns auch ein Makler, wo wir gesagt haben, hey, da wissen wir, ist der organisatorische Reifegrad und der digitale Reifegrad super hoch, ist ein geil organisiertes Unternehmen. Wenn wir da die Möglichkeit bekommen, mal hinter die Kulissen zu blicken, extremer Mehrwert für uns. Da war es aber schon so, wir haben das Ganze ja nicht in einem, also es war jetzt nicht so, dass wir diese einmalige Idee hatten und dann gesagt haben, boah, das ist es, sondern das ist schon ein kontinuierlicher, dynamischer Prozess. So, man weiß, hey, das ist die Problemstellung. Jetzt müssen wir aber noch rausfinden, wie wir das relevanteste Problem, weil das Feld ist ja riesig. Also das, die Möglichkeiten und auch die Ideen, die wir da schon haben, die sind so groß. Also da kann man sehr, sehr, sehr viel damit machen und es wird auch schon im nächsten Jahr sehr vieles davon kommen. Aber irgendwo musst du einen Anfang finden und irgendwo musst du ein Problem, bei dem unser ICP, unser Idealkunde, schon verstanden hat, dass es für ihn ein relevanter Kanal ist und auch verstanden hat, dass es für ihn trotzdem wahnsinnig viel Energie und/oder Zeit kostet oder Geld mit einer teuren Agentur, die das Ganze macht. Und da haben wir gesagt, hey, wir bringen Branchenwissen mit ein, wir bringen Vertriebswissen, wir bringen Technologiewissen, wir schaffen das, das Ganze zu organisieren und dann bieten wir es eben auch noch als Service an, sodass für die Leute da kein riesen Zeitaufwand entsteht, sondern wir möchten denen ja Zeit frei machen. Unser Claim ist mehr Zeit fürs Wesentliche, mehr Zeit für die Menschen, mehr Zeit für den Kunden, mehr Zeit für die eigenen Mitarbeiter, da wo der Vermittler auch sein muss, da wo Geld verdient wird oder wo die entscheidenden Hebel gezogen werden können, um mehr Geld zu verdienen. Das ist das, wofür wir antreten und deshalb auch der Start mit dem Thema. Aber wenn bei ein paar Makler hinter die Kulissen schauen dürfen, Capsule haben wir als einziges so richtig auch vermarktet dazu, aber wahnsinnig spannend und werde ich auch weiter so machen.
Alles gut. Wie haben die darauf reagiert? Also, wir haben Makler erstmal so auf die Anfrage, also dass da jemand, gut, was meint, du kennst, also ihr kennt das schon. Konntet ihr nur hinter die Kulissen oder andersrum? Also, jetzt kommt irgendjemand, sagt mir, wir hatten vorhin schon, ne, den Max, der jetzt einfach gerade sagt, wir auch so einen Podcast starten und denkt so, ah, ich will auch mal sowas hospitieren bei Maklern. Waren die offen dafür oder ist das eher so ein gewesen, ah, nur weil ich dich kenne, Max, machen wir das?
Also das ist eine schwierige Frage für mich zu beantworten. Ich würde es niemandem, also ich würde nicht erwarten, dass ich bei irgendjemandem eine Anfrage stelle, um hospitieren zu dürfen, wenn ich mit dem noch nie was zu tun gehabt habe, dass der dann da freudig reagiert. Ich glaube, da muss man auch mit der notwendigen Vorsicht rangehen als Unternehmer, auch um da einfach Wissen im Zweifelsfall zu schützen. Deswegen glaube ich schon, da hat es sehr wieder mit reingespielt, dass man eben das Netzwerk so aufgebaut hat, dass man da auch eine Vertrauenswürdigkeit ausstrahlt, dass man da auch eine Glaubwürdigkeit bei den Leuten hat, die einen kennen, man mit denen auch schon in verschiedenen Konstellationen irgendwo zu tun hatte. Und ich glaube, das ist da immer, immer sehr, sehr wichtig. Aber ich kann es jedem wirklich nur empfehlen. Also ich mache das sowohl wenn ich mit einer Agentur zusammenarbeite, als auch mit einem Maklerunternehmen sowieso. Ich muss vor Ort auch sein und muss die Leute kennenlernen, muss verstehen, wie sind da die Abläufe, wie schaut es da aus, wie wird da wirklich faktisch gearbeitet, weil ansonsten ist das aus der Ferne manchmal oder sehr, sehr schwer zu beurteilen. Deswegen, wenn ihr Makler oder Vermittler in eurem Netzwerk habt, fragt da auf alle Fälle mal an, da könnt ihr nur von profitieren.
Ich habe nur gefragt, deswegen, weil ich komme ja schon zu denken, aber um dass man einfach auch mal von außen sieht, man sagt, okay, was der da macht, das ist eigentlich interessant, aber zu wissen, die Sachen spielen halt zusammen. Also du kannst einfach durch dein Netzwerken, ne, durch auch den Futurements Podcast, wo du auch gut vernetzt bist, erst dann auch tun, einfach Makler dir ein bisschen auch so Vertrauen schenken, weil du hast voll, weil ich deswegen
Voll.
dieses, ich lasse irgendjemanden mal rein in meine und zeige, wie alles läuft. Ja, es ist halt schon, also ich weiß zwar die sehr guten, ne, so, also Capsule und sowas, ich weiß, dass die alle bereit sind, Wissen zu teilen, weil die alle wissen, ey, wir haben unser Wissen eh alles von irgendwoher und wir werden nicht ärmer, aber du musst halt schon authentisch, glaubwürdig in irgendwas, also ne, im Netzwerk sein und nicht einfach sagen, so, ey, ich rufe jetzt da mal an und sage, hier kann ich bei euch zuschauen. Deswegen, aber ich fand es gut, also ich weiß, ich fand es voll interessant, dachte mir so, okay, das habe ich nämlich auch eine Zeit lang mal mitgemacht bei ein paar Maklern. Makler und Vermittler. Und ich kann ich auch jedem nur empfehlen, um mal zu schauen, was die wirklich tun, ne? Und wie das da abläuft, so ein Kunden Lead, wie konvertiert man das und so weiter und so fort. Ist sehr spannend.
Ist so. Da kann ich dir nur zustimmen. Also, erinnerst du dich da noch dran? Gab es bei dir da mal irgendwie so ein Aha-Erlebnis, wo du gesagt hast, boah, das hätte ich niemals auf dem Schirm gehabt, wenn ich nicht diesen Einblick bekommen hätte?
Es waren halt diverse. Ich habe es ja gemacht, als ich irgendwann gemerkt habe, für meine Workshops, als ich mal angefangen habe, den Grundlagenworkshop und sowas zu machen, weil ich gemerkt habe, irgendwie in der Branche so Versicherungsgrundwissen ist super, also Social Media Grundwissen. Und habe dann einfach mit ein paar Maklern und Vermittlern zu schauen. Also, was ich halt spannend fand, war, dass die Art, dass es halt nicht den einen Weg gibt, aber trotzdem alles gleich machen. Also, weißt du, die machen halt, also die haben nicht, die machen es irgendwie alle ähnlich, aber halt auf unterschiedliche Weise. Nee, spannend. Also ich fand halt spannend, dass manche es einfach, die waren alle gut, manche aber trotzdem haben sehr viel noch analog gemacht. und dann einfach nur das Digitale im Unternehmen, also quasi in ihrer Agentur. Und andere haben quasi so einen kompletten digitalen Prozess gehabt. Und beides funktioniert. Also es hat mich quasi, mein Aha-Moment, könnte man sagen, war wahrscheinlich eher zu wissen, dass digital nicht bedeutet, es muss alles digital sein. Also weißt du, es ist einfach, dass der alte Weg, sage ich mal, ne, der klassische Weg, also es nicht zu diffamieren, sondern einfach zu sagen, der klassische Weg funktioniert weiterhin und auch, dass die Kunden es wollen. Also dass Kunden auch sagen, ich will, dass du hier ein Büro hast, ich möchte in das Büro kommen. Ne, ich will gar nicht mit dir hier Videokonferenz machen. Nee, ich will zu dir kommen. So. Dass das auch noch weiterhin, also es hat mich quasi ein bisschen von meinem digitalen hohen Ross, weiß ich nicht, aber zumindest wir denken ja alle immer so, boah, das muss doch die Zukunft sein. Und dann zu merken, so, nee, Kunden wollen gar nicht alle das so auch haben. Es gibt auch immer noch weiterhin Kunden, die sagen, ich möchte zu dir in dein Büro kommen, ich möchte da mit dir reden, ich habe gar keinen Bock, mit dir eine Videokonferenz zu machen. Ne? Das fand ich interessant.
Das deckt sich sehr mit meiner Erfahrung bei uns selber in der Agentur damals. Also finde ich richtig gut, und das ist vielleicht auch nochmal so eine Kernbotschaft unseres gemeinsamen Podcasts hier, die wir rausstellen können. Beschäftigt euch, und da auch wieder, das ist die Zielgruppe, und dann auch, was für Kontaktpunkte möchtet ihr denn eigentlich haben? So, was ist die konkrete Erwartungshaltung? Und dann ist genauso, wie du gerade gesagt hast, Marco, eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Da gibt es keine Blaupause, sondern da gibt es sehr viele Wege, die nach Rom führen.
Exakt, wir sind auch schon fast schon, unser Podcast schon fast am Ende. Ich überlege gerade noch, nee, ich frage noch diese eine Frage vorher, weil du hast nicht gerade noch gesagt, ja, da ist noch in Zukunft sehr viel möglich und wir starten jetzt gerade damit so rein, aber es wird noch sich viel entwickeln. Ich habe noch so einen zweiten Podcast, wo ich mit Vorstellern und mit Entscheidern spreche, wo ich immer sage, okay, wie sieht denn einfach so 2030 so, der ideale Prozess, wie sieht die Branche aus, geht's allgemein, aber das sind auch so Fragen, okay, wie ist denn so ein Vertriebsprozess im Jahr 2030? Und was glaubt denn ihr, also du, ihr bei Dreifach AI, wie ist denn der ideale Vertriebsprozess 2030? Was glaubst du?
Nur Vertrieb oder Vertrieb und Service?
Machen wir mal nur Vertrieb. Nur zur
Okay.
Neukundengewinnung Vertrieb. Was passiert da?
Du hast verschiedene Kontaktpunkte, die vor allem am Anfang in der digitalen Welt stattfinden. Das heißt, die Awareness-Phase, die wird digital erzeugt, in der Regel. Es gibt auch natürlich lokale Player, wo das auch vor Ort offline weiterhin interessant sein kann. Aber ich glaube, in 2030 wird ganz, ganz viel im digitalen Raum in dieser Awareness-Phase stattfinden. Die Leute werden auf dich aufmerksam, setzen sich mit dir auseinander. Dann kommt vielleicht das erste Interesse, aber die haben noch nicht gleich Bock, sich mit dir selber auseinanderzusetzen, sondern die möchten vielleicht erst noch einen Ticken mehr wissen. Also man wird selber auch zum Informations-, zum Business-Provider, zu den Themen, mit denen man es geschafft hat, die Leute auf seine Seite, auf seinem Profil, zu seinem Avatar, wie auch immer, zu bringen, und geht dann quasi erstmal in die Vorleistung des Bildungsdienstleisters, ohne da direkt den Abschluss schon zu erwarten, sondern mit dem Wissen, wenn ich denen helfe, besser zu verstehen und sie verstehen, okay, krass, das ist ja super komplex, das sollte ich lieber nicht selber machen, sondern da sollte ich mir einen Profi an die Seite holen. Genau die Erkenntnis möchten wir eigentlich gerne haben. Die muss man aber eben hinführen zu genau dieser Erkenntnis. Und dann wird vielleicht der erste Termin online stattfinden. Ich glaube aber auch weiterhin in der Zukunft wird der menschliche, physische Kontakt für viele nach wie vor wichtig sein, vor allem in so einem Thema wie Versicherungen und Finanzen. Und ich glaube, es wird mehr über wirklich qualitativen Content laufen, dass die Leute sich eben bei dir zu den Themen informieren, das mit dir als Marke assoziieren, dass sie bei dir schon mal die ersten Self-Services nutzen können, dass sie bei dir als Vermittler deine App nutzen können, dass sie da ihre privaten Sachversicherungen, die jetzt vielleicht nicht Wohngebäude oder Unfall oder so sind, sondern, sag mal, Haftpflicht, Hausrat, vielleicht einen Rechtsschutz, in dem von dir vorgegebenen Rahmen auch selber abschließen und managen können. Also ich glaube, da wird sich ganz, ganz viel um die Person des Vermittlers drehen, und der hat aber die große Aufgabe, dass er Technologie nutzt, um seine eigene Zeit. Die ist nun mal da der limitierende Faktor, und das ist einfach so. Ich glaube, wenn man Finanzdienstleister ist, sollte man nicht unbedingt versuchen, ein maximal skalierendes Business zu erstellen, auch wenn einem das alle irgendwo erzählen wollen, sondern man soll gucken, dass man Skaleneffekte erzeugt und nutzt. Und da ist Technologie die entscheidende Komponente, um dann eben genau diese wichtige Zeit mit den Menschen zu haben. Ich glaube, das wird in Zukunft noch viel wichtiger. Und ich glaube auch, dass die Thematik der Self-Services, Embedded, wie auch immer man es nennen will, in Informationsreisen und vielleicht auch mit Cross-Industry-Produkten eine viel größere Rolle spielen wird. Das heißt, auch hier komme ich wieder zum Thema Netzwerken und Kooperation. Macht euch Möglichkeiten auf, indem ihr mit anderen zusammenarbeitet. Wenn ihr, wir hatten es gerade eben mit dem, weil wir eine kurze Unterbrechung hatten, Marco, mit dem Thema Arbeitsschutz zum Beispiel. Überlegt euch mal, was sind denn für eure Zielgruppe die passenden Partner, mit denen sie sowieso zusammenarbeiten, und wie kann man vielleicht Dienstleistungen, die ihr anzubieten habt, Produkte, die ihr anzubieten habt, mit deren Dienstleistungen und Produkten verknüpfen. Das ist, glaube ich, eine Frage, die uns in 2030 extrem nicht nur viel beschäftigen wird, sondern die dafür sorgen wird, wie auch der Markt dann da aussieht. Ich glaube, da wird sehr, sehr viel über, ich sage es jetzt einfach mal, Wertschöpfungsnetzwerke oder Ökosysteme laufen. Und zwar vor allem auch Vermittler und personenzentrierte, weil die Person wird das Gesicht nach außen sein und wird weiter die Ansprechperson bleiben.
Das sehe ich auch. Ich finde ja auch einfach mal gut von jemandem, der auch, ne, der in KI arbeitet. Mit KI. Ja, aber einfach dieses, du kennst ja auch diese ganze Angst, oh Gott, wird KI irgendwie uns alle ersetzen und so weiter und so. Nein, KI ist einfach ein super Hilfsmittel. Ne, also einfach trotzdem wird der Mensch super wichtig sein, aber KI macht einfach die lästigen, nervigen Dinge, übernimmt die für uns. Und
Das
das
ist
wird
so.
zu, ne, ist einfach in Zukunft, ist es einfach ein sehr guter Mitarbeiter.
Ja, da
Und
würde
auch
ich,
ein, ja?
das ist super, super, Marco. Da würde ich gerne noch eine Sache ergänzen, die ich ja völlig unterschlagen habe, wie mir gerade auffällt. Genau das, diese persönliche Komponente. Das ist, glaube ich, bei unserem Managed Service auch der Unterschied, den wir geschaffen haben. Du kannst halt deine ganzen persönlichen Geschichten einfach mit einer einfachen Sprachnachricht oder einem Anruf, wo du es auf die Mailbox quatscht, direkt nach dem Kundengespräch damit teilen. Das heißt, du hast diese ganzen persönlichen Stories, die sonst viel zu wenig einfließen in den Content, die kannst du da eben auch mit reinbringen. Und ich glaube, das ist genauso, wie du sagst, die große, entscheidende Thematik. Nutz Technologie, schaff's vor die Welle zu kommen. Dann kannst du sie, wenn du gut paddelst und gut aufstehst, kannst du sie auch sehr schön und lange reiten, und guck, dass du nicht versuchst, in der Welle aufzustehen, weil sonst spülst dich ordentlich durch.
Es stimmt, also es ist halt wirklich dieses, ne, was jetzt immer mehr gesagt wird auch. Also KI wird den Makler oder Vermittler nicht ersetzen, aber Vermittler, die KI nutzen, werden diejenigen ersetzen, die es nicht machen. Also es ist halt
Ist
einfach
so.
auf lange Sicht gesehen, ist es halt so, ne? Das ist genau wie einfach, ja, also es gibt keinen Vermittler mehr, mir ist keiner bekannt, der keinen Computer nutzt. Also ne, der nicht, ohne, der nur noch mit Karteikarten. Also, ne, du musst irgendwann, das ist einfach so ein Hygienefaktor, so ein normales Ding.
Ist so.
Ja, jetzt sind wir aber schon, jetzt sind wir am Ende von dem Podcast, wo wir am Ende ja mal drei Fragen, beziehungsweise bei dir habe ich ja schon dir im Vorgespräch kurz angekündigt, vier Fragen stellen werde.
Hui,
Ja, genau.
es ist los.
Und die erste Frage ist immer, was war denn für dich der beste Tipp, den du in deiner Anfangszeit bekommen hast? Und ich meine jetzt mal hier den, wo du in deiner Agentur da, ne, in deiner Agenturzeit, sag ich mal. Was war so ein guter Tipp?
Sehr, sehr schöne Grüße an meinen alten Orga-Leiter, meine alte OFK. Als das allererste Mal gemeinsam auf Kundentermin draußen waren und ich gedacht habe, so, ey, ich muss mich jetzt unbedingt beweisen, ich muss den Leuten zeigen, wie viel Fachwissen ich mir hier angeeignet habe, und ich muss die wirklich totballern mit meinem Fachwissen, weil ich bin ja einfach noch ein ganz junger Typ und muss mich jetzt hier quasi darüber mir meine Kompetenz und mein Vertrauen holen. Habe dann nach dem Tag gemerkt, hey, das hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann saßen wir mittags, war das, oder nachmittags, genau, es war nach dem Termin, es war nachmittags, wir saßen dann in dem Café, und er sagt zu mir, wenn du jetzt jemanden kennenlernst in einer Bar, wie gehst du da vor? So, fällst du da mit der Tür ins Haus? Und dann habe ich darüber nachgedacht, und dann ist mir klar geworden, oh, nee, sondern dieser Sympathie- und Vertrauensaufbau. Das war für mich wirklich ein Aha-Effekt, zu checken, da funktioniert der ganze Spaß, da fällt auch die Kaufentscheidung. Der Rest des Gesprächs, der ist natürlich wichtig, dass ich genau dieses Fachwissen habe und genau auch diese Angebote so entwickle. Und dann muss ich dem Kunden sagen können, wo fängt dein Versicherungsschutz an und wo hört er auf, weil der will von mir nicht die Feinheiten in den einzelnen Produkten mit den einzelnen kleinen Leistungsbausteinen erklärt bekommen und wieso die für ihn so relevant sind, sondern der möchte, dass ich ihn verstehe und ihn dann natürlich auch durch dieses aktive Zuhören Beispiele aus seiner Lebensrealität liefern kann. Das war für mich im Verkauf wirklich absoluter Schlüsselmoment.
Du bist nicht der Erste, der sowas erzählt. Also ich kann sagen, es ist halt wirklich dieses, ne, dieses Fachidiot schlägt Kundentod, ist ja häufig der Satz. Ne? Um sagt es einfach so, wenn du zu viel erklären willst, auch ist, verlierst du halt den Kunden, gewinnst du halt nicht.
Es
Weil
gibt auch
das
Kunden,
kann
die das
ich.
geil finden. Also
Das
ich erinnere mich so
stimmt.
an ein paar, und das hat man immer gesagt, so die Beamtenkunden. So, oder so bei Siemens zum Beispiel gab es auch einen oder anderen Kunden, an den ich mich erinnere. Die wollten das total. Das war auch da genau wichtig und richtig, aber du musst halt lernen, was für Modi hast du. Und deswegen ist ja so wichtig, rauszufinden, wer ist meine Zielgruppe, weil dann brauchst du vielleicht 2 bis maximal 3 Modi und brauchst keine 15, als wenn du halt versuchst, irgendwo jeden zu beglücken. Und ich glaube, das ist dann die Erkenntnis, die da irgendwo daraus entstanden ist, die aber für alles, was ich mache, super viel gebracht hat. Deswegen, Herr Engel, schöne
Ja.
Grüße, war richtig cool mit Ihnen.
Also hier, was du sagst, du hast recht. Natürlich gibt es auch Kunden, die das wollen. Ich hatte auch zum Beispiel, fällt mir gerade Benjamin Friedrich ein, der ja auch im Podcast war, der sich ja auf Ingenieure und IT-Leute spezialisiert hat, weil die halt genau, er hat halt gemerkt in meinen Gesprächen, weil du hast auch mal irgendwann erzählt, so, okay, wenn ich gucke, ich habe so und so viele Gespräche und für wie viel kommt im Endeffekt raus, ne? Wie viele Leads habe ich? Er hatte viele Leads, hat aber gemerkt, ja, es funktioniert nicht. Also, ne, ich habe von 50 Gesprächen einen Kunden, weiß nicht, also ne, das ist nicht die richtige Zahl, aber so in der Art. Und hat gemerkt, so, das kann nicht sein. Und hat dann festgestellt, okay, was sind diese Kunden, bei denen es funktioniert? Weil er auch halt, er bildet seine Kunden quasi aus. Weißt du, er erzählt das ganz genau, exakt, was die meisten Kunden einfach zum Einschlafen und zum Abspringen brachte. Aber es hat funktioniert einfach bei Ingenieuren und IT-Leuten. Also, ne, die einfach das genau wissen wollten. Also hat er sich dann quasi darauf spezialisiert. Also, ne, ist quasi dafür der Spezialist. Und die wollen das, hast du vollkommen recht, die wollen das ganz genau wissen. Die fragen da auch nach. Ja, deswegen, ne, genau, kenne deine Zielgruppe.
Es ist ein super Beispiel, Marco, ja.
Ja, und ja, genau, was du gelernt hast, haben wir schon gehabt. Was hättest du gerne schon früher gewusst?
Nicht jeder, der das sagt, meint es mit dir gut, wäre, glaube ich, ein guter Tipp gewesen. Und was hätte ich noch gerne gewusst? Boah, es fallen mir so viele Sachen ein. Ich muss mich jetzt auf eine zweite wenigstens. Ich habe eh schon den Rahmen gesprengt. Ich hätte noch gerne gewusst. Nee, komm, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Ich lasse es einfach mal so stehen.
Ja, dann kommen wir noch du hast noch zwei Endfragen, sagte ich ja. Und zwar, weil du auch Podcaster bist, die Podcaster frage ich bei mir im Podcast immer, welche Podcasts kannst du empfehlen, die man hören sollte? Du musst es nicht Futurance sagen, das ist sowieso hinterlegt schon.
Das auf alle Fälle. Also für diejenigen, die auch mal die Bock haben auf so ein bisschen mehr, vielleicht auf andere Perspektiven. Und auf Business-Kontext würde ich Corporate Therapy sehr ans Herz legen. Ist wirklich, da geht es um im Endeffekt Organisationsentwicklung und sind wahnsinnig spannende Perspektiven, immer super Gesprächspartner, immer ein sehr konstruktiver Austausch und auch bisweilen Streit, finde ich super. Bringt mir persönlich extrem viel. Deswegen da 100% Empfehlung. Ich kann auch sehr gerne oder ich empfehle sehr, sehr gerne, einfach weil ich auch die Entwicklung der beiden Protagonisten extrem spannend und wertvoll finde, den Doppelgänger-Podcast von Philipp Klöckler und Philipp Glöckner.
Ja, stimmt, ja.
Jetzt habe ich, glaube ich, das G und das K zweimal genau falsch ausgesprochen. Aber der Doppelgänger Tech Talk, den finde ich auch wirklich super. Auch einfach ja als Finanzen interessierter und investierter Mensch super spannend. Und für diejenigen, die Bock haben, Finanzbildung mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, empfehle ich ganz klar Geld für die Welt von Maurice Höfgen. Ich kann euch jetzt schon vorwarnen, es wird viele von euch irritieren, weil das nicht zu dem passt, was wir in vielerlei Hinsicht irgendwo vermittelt bekommen rund ums Thema Finanzen. Es hilft aber extrem gut dabei zu verstehen, was der Unterschied zwischen dem Thema Betriebswirtschaft und einem Unternehmen ist und zwischen Volkswirtschaft und den Möglichkeiten, die ein Staat hat zu handeln, ist auch für das Thema Finanz- und Wirtschaftspolitik und wirklich Zukunftsorientierung, was glaube ich sehr, sehr viel bringen kann, wenn man da mit einer offenen Haltung rangeht. Ansonsten werdet ihr euch wahrscheinlich an allen drei Podcasts sehr stark stören, aber ich empfehle sehr, da wirklich mal mit einer Offenheit ranzugehen und genau hinzuhören, was die sagen und drüber nachzudenken, ob da vielleicht was dran sein könnte.
Das klingt auf jeden Fall, der letzte klingt schon mal sehr spannend. Doppelgänger-Podcast kenne ich und Geld für die Welt kann ich noch nicht, finde ich aber sehr interessant. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Frage, ist immer, welche Bücher kannst du empfehlen und warum sollte man die gelesen haben?
Oh, sehr, sehr gute Frage. Ich will es mal aufteilen. Ich habe aus einer Business-Perspektive habe ich die Engpass-Konzentrationsstrategie. Das ist einmal eins der Erfolgsstrategie, heißt das Buch. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Da geht es wirklich auch um diese Engpass-Konzentrierung. Man lernt da wahnsinnig viel. Ist eine etablierte Methode ja auch von Wolfgang Mewes, ehemaliger Unternehmensberater. Wurde, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, schon in den 70ern, 72 war es, das erste Mal vertestet. Also Das aus einer Business-Perspektive für jeden Selbstständigen, für jeden Unternehmer 100% Empfehlung. Aus einer gesellschaftlichen Perspektive kann ich die Altenrepublik von Stefan Schulz sehr empfehlen. Da geht es um demografischen Wandel und was das eigentlich für uns als Gesellschaft bedeutet. Ist bisweilen etwas auch konfrontativ und polemisch, wird auch polarisieren, ist aber inhaltlich extrem wertvoll, kann ich auch nur sehr empfehlen. Und ein Roman ist mein Lieblingsbuch, einfach das Bildnis The Story in Grey von Oscar Wilde. War, glaube ich, das erste Buch, wo ich nach meiner oder sag mal, in der Spätpubertät zumindest, wo ich erst mal wieder einen Roman gelesen habe und mich so richtig in diesem Roman verloren habe. Ich glaube, ich habe den auf alle Fälle an dem Wochenende auf wenigstens einmal gelesen gehabt. Ich weiß, ich habe den direkt danach nochmal gelesen, weil ich es so toll fand, dieses Buch. Und weil die Entwicklung der Charaktere in dem Buch, also sowohl der Protagonisten, als auch der Nebencharaktere, so spannend finde und die Art, wie diese Geschichte erzählt wird, mich so mitgerissen hat. Und jetzt, wenn ich da selber so drüber spreche, dann weiß ich werde es bald mal wieder lesen.
Das habe ich auch gelesen, finde ich auch ein gutes Buch. Das kenne ich schon. Die anderen beiden klingen für mich find ich super, super interessant. Also, ich bin gespannt. Ich werde auf meine Liste, glaube ich. Zumindest die Alpenrepublik kommt auf jeden Fall auf meine Liste, glaube ich. Die Altenrepublik, ne?
Genau, die Alten. Also ist ein Wortspiel,
Genau.
ist auch auf dem Cover, sieht man auch quasi wie sagt man, eine Skizze der Berge und dann wird da quasi mit Alpen und Alten gespielt.
Sehr schön. Ja, wundervoll. Danke für die Empfehlung und ja, danke, dass du mein Gast warst. Ne? Jetzt, und wie warst du auf der anderen Seite in unserem
Hey
Gespräch?
Marco. Also vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel geredet. Deswegen ist natürlich für denjenigen, der spricht, in dem Moment, wo er es ausgesprochen hat, immer erstmal so ein Gefühl, wo man sich denkt, ja, kann ganz gut gewesen sein. Ich bin gespannt, wie ich da drauf blicke, wenn ich es nochmal gehört habe. Aber es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht und vielen, vielen Dank. Deswegen bin ich schon mal sehr positiv gestimmt.
Also ich kann sagen, aus meiner Sicht, dass ich das gehört habe, war es auch ganz gut. Also das mal so. Glaube mir, wird
Perfekt.
dir gefallen.
Dann bin ich
Ja, dann
beruhigt,
nochmal.
danke.
Danke und ja, schönen Tag noch. Ne?
Mach's gut.
Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch auch so interessant wie ich und hatten genauso viel Spaß daran, wie wir es hatten beim Aufnehmen. Und wenn es der Fall war, dann würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Maximilian Schroll und mein Name ist Marco Petersohn. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören!